Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Stahlwerk Doppelpass hier bei Sport 1 aus dem Airport Hilton in München. Neue Saison und endlich wieder Zuschauer auch bei uns hier. Und wir haben natürlich ein neues Set. Die roten Sessel fallen Ihnen sicherlich auf. Und das ist nicht das Einzige, was neu ist. Auch unser Partner Stahlwerk. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. Und ich bin tatsächlich auch neu. Thomas Helmer hat bei seiner letzten Sendung so nett über mich gesprochen. Ich kann das Kompliment nur zurückgeben. Ich freue mich unheimlich drauf, jetzt mit Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gemeinsam die Sonntage zu verbringen. Und in der Fußballersprache könnte man sagen, ich übernehme eine intakte Mannschaft. Also, los geht's rein in die Themen. Pokalspieltage, aber alle fragen sich natürlich, wo stehen die Mannschaften wirklich? Wie gut sind Dortmund, Leipzig und die Bayern? Wird's ein Meisterschaftskampf bis zum Ende? Dortmund auf jeden Fall gestern schon mal richtig stark reingestartet mit einem überragenden Haaland. 3 Tore. Marco Rose war happy und glücklich. Greifen Sie diese Saison richtig an? Kann man aber auch fragen. Bei Red Bull Leipzig, auch die haben einen neuen Trainer mit Jesse Marsch, der allerdings aus der RB-Schule kommt, also gut passt. Sie haben sich nochmal verstärkt, auch in der Offensive sicherlich noch was gemacht mit André Silva. Auch die wollen nicht immer nur Zweiter bleiben. Aber die Bayern. Die Bayern sind das Maß der Dinge in Deutschland. Der 10. Meistertitel in Folge, das ist die Aufgabe für Julian Nagelsmann. 34 Jahre erst alt und schon ganz oben beim FC Bayern Cheftrainer. Vorbereitung war nix. Es gibt Diskussionen, ob man noch was machen muss auf dem Transfermarkt. Vertragsverlängerungen stehen an. Also Zeiten, wo man als Sportvorstand vielleicht nicht so gerne ins Fernsehen geht. Deshalb rechne ich ihm unheimlich hoch an, dass er gesagt hat, ich komme trotzdem zu euch in den Stahlwerk Doppelpass. Er ist seit 4 Jahren in der Verantwortung beim FC Bayern. War erst Sportdirektor, jetzt ist er Sportvorstand. Diese 4 Jahre waren sportlich super erfolgreich, allerdings nicht ohne Kritik. Ich freue mich sehr auf Hasan Salihamidžić. Studio hier im Airport Hilton. Hajo von Hasen und Fans spielt dazu. Ich freue mich auf Brazzo und unsere Zuschauer hier offensichtlich auch. Freue mich. Schön, dass du es möglich machen konntest. Wir haben gesagt, wir duzen uns hier in der Runde. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Das erste Mal Doppelpass. Ich musste ehrlich mit der Redaktion ein paar Mal reden. Ich konnte es gar nicht glauben. Wie kommt's?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich weiß auch nicht, hat bis jetzt nicht so gepasst. Und jetzt ist deine erste Sendung und da habe ich gedacht, das ist ja ein guter Neustart.
Ja, vielen, vielen Dank. Freue mich sehr. Normalerweise wärst du nicht alleine jetzt hier durch die Tür gekommen, sondern Almut Schuld vom VfL Wolfsburg wäre mitgekommen. Die hat ja gezeigt, dass sie mit Männerrunden mithalten kann bei der Europameisterschaft, bei der ARD. Jetzt hat sie sich gestern leider im Training verletzt und kann nicht kommen. Hat uns aber ein kurzes Video wenigstens geschickt. Kleine Handysequenz von Almut.
Liebe Doppelpassrunde, liebe Zuschauer, leider kann ich heute nicht vor Ort sein. Manchmal hat man Pech im Fußball und das Abschlusstraining ist nicht ganz so gut gelaufen. Deswegen bin ich zu Hause geblieben für weitere Therapiemaßnahmen, für eine kleine Fußverletzung. Sollte hoffentlich nicht so schlimm sein, aber die Reise nach München wäre dann doch etwas weit gewesen. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Ich wünsche euch erstmal eine richtig tolle Diskussionsrunde mit spannenden Themen, mit einem tollen Moderator Florian König. Viel Glück für die erste Sendung wieder und habt ganz viel Spaß und hoffentlich bis bald.
Danke für die Blumen und vielen Dank. Und wir hoffen, dass sie bald wieder fit ist und dass sie dann auch bald hier zu uns in den Doppelpass kommen kann. Jetzt ist euer Pokalspiel ausgefallen in Bremen wegen Corona-Fällen. Wäre das eigentlich schade oder eher sogar ganz positiv für den FC Bayern?
Ja, ich denke, dass es nicht so negativ war, glaube ich. Wir haben dann ein bisschen intensiver trainieren können. Haben gestern ein 11-gegen-11-Spiel im Training gemacht. Jetzt können wir uns ganz in Ruhe auf das erste Spiel in Gladbach vorbereiten. Also ich sehe das schon positiv. Also, natürlich bei dem Terminstress haben wir noch eine englische Woche mehr, klar. Aber muss man mitleben.
Ja, wir werden darüber gleich in aller Ruhe sprechen. Mit einer, wie ich finde, tollen Runde, meine Damen und Herren. Ich freue mich auf die Gäste in meiner Doppelpass-Premiere. Herzlich willkommen dem Persönlichkeitscoach, Buchautor, Podcaster Munir Zitouni.
Hallo.
Auch er ist immer gerne dabei, wenn gepflegt diskutiert wird. Hallo an den stellvertretenden Chefredakteur des Nachrichtenportals T-Online. Florian Wichert ist hier.
Guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen.
Der Chefreporter des Kicker. Ich weiß nicht, wie oft er schon hier war. Sehr häufig und das mit gutem Recht, weil er immer viel zu sagen hat. Doppelpass-Veteran und Bayern-Insider Carlo Wild. Hallo. Und last but not least, unser Sport1-Experte. Guten Morgen, Stefan Effenberg.
Guten Morgen, hallo.
Hasan, ihr kennt euch ja bestens, Stefan und du. Wir haben eine Szene gefunden, da hast du ihm aufgelegt. Wir können es gerade mal einspielen. Guck mal. Wenn man so angespielt wird, dann ist es nicht mehr schwer dann.
Effe war schon Top-Fußballer und wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Deswegen ist es auch schön, dass er heute da ist.
Ja, total. Und kurz angenommen, trocken versenkt, so macht er das bei uns in der Runde dann argumentativ auch. Ich freue mich sehr drauf, Stefan, auf den heutigen Tag und viele, die da noch kommen werden. Also, jetzt freue ich mich, meine liebe Kollegin Jana Wosica ins Spiel zu bringen. Wir haben kein festes Pult mehr hier in unserem neuen Set. Deswegen hat Jana schon ihr Lieblingsplätzchen gefunden, an der Bar, ja?
Du Flo, ich muss sagen, ich fühle mich ja eigentlich ganz wohl an der Bar. Also schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Und es ist nur noch eine Woche bis zum Bundesliga-Start. Und dann starten ja auch die Bayern endlich rein. Sie mussten im Pokal ja noch die Füße stillhalten. Und da muss man sagen, sind ja alle Augen auf ihn gerichtet, auf Julian Nagelsmann, den neuen Mann an der Seitenlinie. Er kam also für eine Rekordablöse zum FC Bayern. Das zeigt aber auch, wie hoch die Erwartungen am Ende an ihn sind. Der 10. Meisterschaftstitel in Folge ist eigentlich Pflicht. Und deswegen ist unsere Frage der Woche: Viele Jahre, viele Titel, kann Julian Nagelsmann beim FC Bayern eine Ära prägen? Stimmen Sie gerne ab auf sport1.de oder rufen Sie uns auch gerne an. Die Nummer ist wie immer die 01379011011.
Dankeschön, Jana. Also anrufen, mit abstimmen. Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu dieser Frage der Woche. Und jetzt gehen wir gleich in die Runde. Aber gucken mal auf den BVB, ob der dieses Jahr den Angriff auf die Bayern starten kann und auch erfolgreich zu Ende bringen kann. Das interessiert natürlich alle. Gestern war es auf jeden Fall sehr eindrucksvoll, vor allem dank einem jungen Wikinger.
Immer rein damit, denn dieses runde Ding hier macht, was ich will. Ja, dank Haaland ging's sofort rund beim Pflichtspieldebüt des neuen BVB-Trainers Marco Rose. Den Elfer zum 2-0 hatte Haaland selbst rausgeholt. Das 1-0 Dortmunds Kapitän Reus aufgelegt. Erling Haaland, die norwegische Torfabrik, sofort wieder auf Hochtouren. Okay, Gegner ist nur Drittligist. Nicht zu hoch hängen, schien Rose zu signalisieren. Aber Haaland war einfach nicht zu bremsen. Dreierpack, diesmal vorbereitet von Reiner. Und der BVB verfügt über noch mehr Offensivpower. Der Niederländer Malen feierte bei Roses Debüt auch seinen Einstand, hatte allerdings noch Anlaufschwierigkeiten. Im Gegensatz zum Naturwunder aus Norwegen. Er ist das urgewaltige Symbol aller schwarz-gelben Hoffnungen. Ja, vor Haaland müssen sogar die Bayern zittern.
Stefan, der braucht keine Anlaufzeit in so eine Saison. Die Gier ist riesig, das Talent auch?
Absolut. Er ist noch jung, ja, ist unglaublich hungrig, arbeitet auch hart und mit Sicherheit auch ein Vorteil. Er durfte ja die EM nicht spielen, deswegen ist er ausgeruht. Also mit Sicherheit ein Vorteil für ihn persönlich, aber auch für Borussia Dortmund.
Glaubst du, dass er, ich meine, er hat jetzt 60 Tore in 60 Pflichtspielen geschossen, ja, für die Borussia, ist ein ganz guter Wert. So.
Habe ich nicht geschafft.
Ja, glaubst du, er kann sich noch weiter steigern? Also er ist ja noch tierisch jung.
Ja, also natürlich wird er sich weiter steigern aufgrund der Erfahrungen, die er jetzt immer mehr dazu gewinnt. Er hat natürlich auch perfekte Mitspieler, ja, die ihn dann auch dementsprechend einsetzen. Aber die Quote kommt nicht von ungefähr. Also du hast es gesagt, 60 Spiele, 60 Tore, das ist eine unfassbare Quote. Ich bin froh, dass er bei Dortmund geblieben ist. Also können wir uns noch mal zumindest in diesem Jahr darauf freuen, auf seine Art und Weise, wie er Fußball spielt.
Ja, das ist ja die große Frage, wie lange er noch in Deutschland bleiben wird. Keiner geht eigentlich davon aus, dass das über die Saison hinausgeht. Am Ende dieses Beitrags, Hasan, stand vor ihm, müssen sogar die Bayern zittern. Also wird natürlich der Sportvorstand sagen, wir zittern vor niemand. Aber wie stark ist er? Also ist schon eine Granate, oder?
Grundsätzlich ist das eine Mannschaft, vor der wir großen Respekt haben. Auch Leipzig ist natürlich auch wieder mit einem neuen Trainer, eine gute Mannschaft. Die sind auch selbstverständlich im Rennen, ist klar. Auch andere Mannschaften, Gladbach, Wolfsburg, muss man sehen, wie alle in die Saison reinkommen. Klar, das sind Top-Spieler, super Junge, wie ich höre. Also das ist schon ja, in Dortmund.
Mit solchen Leuten beschäftigt man sich doch, oder? Beim FC Bayern. Also muss man doch zwangsläufig.
Da schaut man hin, ja. Aber ist natürlich so Dortmund-Spieler und ist ja sensationell. Habt ihr ja gesagt, 60 Spiele, 60 Tore, da muss man hinschauen, sonst wären wir voll Amateure.
Ja, absolut. Wenn ihr das nicht auf dem Schirm hättet, das wäre schon. Aber ich meine, es ist ja tatsächlich so bei Lewandowski, der ist, wird jetzt 33
in, August,
in 10, 12 Tagen. Da neigt sich irgendwann die Karriere zu Ende. Ob der noch 3, 4, 5 Jahre auf dem Niveau spielen kann, wissen wir alle nicht. Man muss ja dann irgendwie schon gedanklich den Generationswechsel zumindest mal vollziehen.
Also bei Lewandowski hätte ich jetzt keine Zweifel, dass es noch 2, 3 Jahre schafft, weil der ist einfach so stabil und so heiß. Auf der anderen Seite muss der FC Bayern sicherlich nachdenken, weil bei Lewandowski hört man auch immer wieder, okay, er ist jetzt in München Champions League-Sieger geworden, er ist Weltfußballer geworden, hat alles erreicht, was er hier wollte. Und trotzdem wird er sich vielleicht noch mal Gedanken machen. Und er hat ja einen sehr eifrigen Berater im Hintergrund, der ihn ja schon mal hier und dort anbietet, wie man hört. Aber Lewandowski, das ist für FC Bayern da natürlich ein Rechenexempel. Gäbe es noch einen Markt für Lewandowski nach der nächsten Saison und gäbe es dann die Möglichkeit, an diesen jungen Haaland ranzukommen, dann werden die Bayern sich sicherlich darüber Gedanken machen. Und es würde mich höchst wundern und es wäre auch nachlässig, wenn sie es nicht schon längst getan hätten.
Ja, hat der Brazzo ja auch schon
gesagt. Hallo, glaube ich, fängt bald bei Bayern an.
Ja, das ist natürlich so, man ist da ja auch nicht ganz alleine sozusagen. Also da klopft nicht nur Bayern München an, sondern da klopft die ganze Welt an bei so einem Erling Haaland, ne?
Ich würde gerne auch nochmal nachhaken wollen, denn beim FC Bayern ist es ja so, dass in den letzten Jahren wirklich Lewandowski, Neuer eine Ära geprägt haben und die Titel, die Bayern gewonnen hat, hat Bayern ja auch in erster Linie aufgrund dieser Achse und dieser Topspieler gewonnen. Muss man nicht eigentlich, wenn jetzt diese Ära möglicherweise von Neuer und Lewandowski sich dem Ende zuneigt, wirklich alles daran setzen, dass man so einen Erling Haaland für die nächste Zeit bekommt als Nachfolger und für die nächsten 10 Jahre?
Das ist eine Frage.
Ja,
die Frage ist, also ich gehe mal davon aus, wie Carlo auch gesagt hat, dass diese Jungs noch einige Zeit spielen können. Wirklich, ich sehe Lewa jeden Tag im Training und er ist immer noch hungrig. Der ist jetzt gerade der Beste in der Welt geworden und FIFA Nummer 1 Player sozusagen und kommt mit einem Hunger zum ersten Training. Das ist schon erstaunlich. Dann Manu auch. Diese Jungs haben noch was vor. Aber wie wir schon gesagt haben, das sind schon Top-Spieler oder das ist ein Top-Spieler, den die ganze Welt will wahrscheinlich. Ja. Ich weiß es jetzt nicht, aber
also für die ganze Bayern-Thematik haben wir noch relativ viel Zeit eingeplant. Keine Sorge, da kommen wir noch zu. Ich würde gerne noch ein bisschen bei Dortmund bleiben. Du bist ja auch als Persönlichkeitscoach ja immer interessiert dran. Was für einen Eindruck machen Menschen, was für eine Energie strahlen die aus. Und das finde ich bei Haaland so beeindruckend, was der so für eine Motivation irgendwie mitbringt, was für eine Power der hat, was der so bringt, um eine Mannschaft mitzuziehen, so wie Stefan früher in seinen besten Tagen.
Lange her.
Ja, absolut. Diese Energie, die ist nicht nur bei seinen Toren sichtbar, sondern das überträgt sich ja auch auf die Mitspieler. Ne? Wenn du da so einen Spieler hast, der mit dieser Dynamik, mit dieser Kraft nach vorne geht und dann auch noch Tore schießt, die Mannschaft auf die Siegerstraße bringt, das pusht natürlich auch die anderen. Und trotzdem muss man sich mal in die Haut von diesem jungen Spieler hineinversetzen. Also dieser Druck, 60 Tore in 60 Spielen, der ist immens hoch.
was auch die Zukunft anbelangt. Das heißt, er wird immer jetzt daran gemessen und ich glaube, dass dieses Jahr ein sehr interessantes Jahr auch für ihn werden wird, weil so ein junger Spieler auch irgendwann mal damit konfrontiert wird, dass er 2, 3 Spiele mal nicht trifft. Und dann ist die Frage, was zieht er daraus? Wie entwickelt er sich da weiter? Und das wird ein spannender Moment sein, auch wie das auf den Verein abfärben wird, wenn Haaland mal 4 Spiele nicht trifft. Und das sind aber auch die Phasen, die ihn dann besser machen können. Und deswegen wird es ein ganz spannendes Jahr. Ich glaube auch, dass es eine gute Idee war, von ihm in Dortmund zu bleiben, weil da wird er die Zeit bekommen, den Rückhalt auch des Vereins, der Fans, dass er auch mal solche Schwächephasen durchleben wird. Und die werden kommen, aber er wird auch wieder daraus wachsen, weil er hat ein unglaubliches Potenzial.
Stefan, gestern hat das ein paar Mal gezeigt. Wir können ja auf einige Szenen aus dem Spiel schauen. Klar, wollen wir nicht zu hoch hängen. Das war wie in Wiesbaden, das war nicht Champions League und so weiter. Aber man sieht schon eben ein paar Dinge, die er immer wieder macht mit seiner Schnelligkeit. Reus.
Ja, er sucht halt auch, er sucht halt immer diese Tiefe, ne? Und hier hat er halt einen perfekten Passgeber gehabt mit Marco Reus. Er versucht immer tief zu gehen, fordert den Ball, nicht nur verbal, sondern auch mit Zeichen. Und ja, der war perfekt gespielt und da ist er natürlich dann eiskalt.
Warum ist er so schwer zu verteidigen? Ist das seine Geschwindigkeit, seine Wucht?
Alles zusammen.
Hat er
alles
auch, zusammen. Auch ein Gespür für die Räume?
Ja, der Körper natürlich, dann die Geschwindigkeit, die er hat, auch auf den ersten Metern. Ist er sehr schwer einzufangen und ich wiederhole mich, er hat auch die Mitspieler, die ihn auch in Szene setzen. Also davon lebt er natürlich auch ganz extrem. Und deswegen glaube ich, dass Borussia Dortmund in diesem Jahr eine ganz gute Rolle spielen wird, aus 3 Gründen. Erstmal Haaland ist geblieben, okay, Sancho ist weg, aber Marco Reus hat nicht an der EM teilgenommen.
Ist von vielen kritisiert worden, aber ist vielleicht ganz schlau gewesen, ne?
In dem Alter sollte man sich das wirklich zweimal überlegen. Das hat Marco gemacht, hat sich dafür entschieden, sich zu konzentrieren auf Borussia Dortmund. Haben eigene hohe Ansprüche, sagen auch, wir wollen um die Meisterschaft mitspielen. Und ich bin der Meinung, dass sie sich im Tor extrem verstärkt haben. Mit Gregor Kobel, er ist zwar ein großes Torwarttalent, aber ich sehe ein unfassbares Potenzial bei ihm. Und ich glaube, dass das auch die nächste große Nummer wird nach Manuel Neuer. Also da sind sie wirklich, haben sie sich richtig gut aufgestellt. Und wenn das und die Zuschauer wieder kommen, dann ist Dortmund wirklich oder kann es eine Gefahr werden für Bayern München.
Und Sie haben natürlich auch noch einen neuen Trainer, Marco Rose, der, glaube ich, absolut in der Lage ist, auch dieser Mannschaft, diesem Verein, eine neue Identität, aber eine Identität zu verpassen, die zu dieser Mannschaft passt und die zu diesem Verein passt. Und das ist der große Auftrag von Marco Rose, diesen Verein ja wieder mit diesen Grundtugenden, die die Dortmunder Fans einfach sehen wollen, auch in dem Spiel umzusetzen. Und das ist nach, glaube ich, Phasen, wo es über Tuchel, Bosch, Favre, Terzic doch ganz verschiedene Spielstile gab und Mentalitäten, dass mit Marco Rose wieder so die Hoffnung da ist, dass über einen längeren Zeitraum ja so eine grundsätzliche Identität dieser Mannschaft verpasst wird.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, diese Euphorie, die jetzt da in Sachen Dortmund besteht, die kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Nein? Also die haben einen wunderbaren Spieler verloren, Sancho, der glaube ich auch ganz gut war, wenn ich mich richtig entsinne. Und sie haben Gott sei Dank für sie ihr Torwartproblem gelöst, weil das hatten sie über Jahre. Ob es jetzt der Neue wird, der muss es erst zeigen. Das ist klar. Dortmund ist da eine andere Nummer. Also ich bin da sehr skeptisch. Und wenn die ihr Defensivverhalten, das war ja gestern, Rose sprach ja auch vom Verlust der Struktur, am Schluss ja auch wieder, dann hat es auch wieder irgendwie gewackelt. Also wenn die ihr Defensivverhalten nicht grundsätzlich in den Griff kriegen, dann sehe ich da keine entscheidende
Verbesserung. Das sollte aber Bayern München auch, 44 Gegentore letztes Jahr, das sollte Bayern München auch in den Griff kriegen.
Aber die haben trotzdem
13 Punkte mehr gehabt. Aber wir wollen es doch spannend reden, oder nicht? Wir wollen es doch spannend reden.
Wir wollen es spannend reden. Aber ich denke, wir dürfen auch die ganze Situation um Trainer Marco Rose auch nicht vergessen. Wir haben in der vergangenen Saison auch über Edin Terzic gesprochen und welche Rolle er dann spielt im Hintergrund, ob nicht bei jeder Niederlage von Marco Rose wieder diskutiert wird. Jetzt hat Dortmund gesagt, wir machen Edin Terzic zum technischen Direktor. Und damit haben alle gesagt, cleverer Schachzug. Aber am Ende ist er ja immer noch da. Er kümmert sich jetzt um die Schnittstelle zum Nachwuchsleistungszentrum und betreut Leihspieler. Aber am Ende ist er ja trotzdem Trainer und er ist immer noch da. Und sobald Marco Rose verliert, gehen die Diskussionen wieder los.
Ist zu erwarten, aber wer weiß, wann die verlieren und wie sie verlieren. Du bist nicht so optimistisch, habe ich schon jetzt relativ deutlich rausgehört. Also du glaubst nicht, dass Dortmund ein echter Kontrahent von den Bayern werden wird.
Die letzten Jahre war es immer so. Wir haben alle gedacht, die Bundesliga wird spannend. Dortmund hat ja schon mal Lichtjahre von Punkten Vorsprung gehabt vor 2 Jahren im Winter. Und dann war es am Schluss trotzdem wieder Bayern München. Ich bin sehr gespannt, ob diese Mannschaft wirklich so gut jetzt ist. Ich meine, der Mahländer, der gestern sein Debüt hatte für 20 Minuten, das kann man nicht beurteilen, was da ist. Aber die Euphorie kann ich nicht teilen, weil ich einfach nicht die entscheidenden Verbesserungen sehe. Und ich finde halt Sancho, ich habe den sehr verehrt, ist halt ein Riesenverlust.
Hasan hat so ein bisschen
Also Sancho ist klar Verlust, aber Malen ist ein guter Spieler. Also die haben da schon einiges gemacht. Ich glaube schon, dass das, ohne jetzt Karl und dir nahe zu kommen, aber ich glaube schon, dass dort eine gute Truppe hat und die werden da oben mitspielen.
Beschäftigt ihr euch beim FC Bayern eigentlich mit der Konkurrenz oder sagt ihr wirklich in allem, wir schauen nur auf uns, wir haben es selber in der Hand?
Klar schielt man ein bisschen zum Gegner, ist klar, aber wir haben so viel zu tun, wir versuchen vor unserer Tür zu kehren sozusagen. Ja. Also wir versuchen unsere Spieler gut zu betreuen, sage ich mal. Trainer haben wir auch jetzt, neuen Trainer, deswegen haben wir viel zu tun.
Stefan Effenberg hat ja bei T-Online immer eine provokante These. In dieser Woche war es die folgende. Du sagst eigentlich, wenn ich es übersetzen kann, die Chance der Bayern-Verfolger auf die Meisterschaft oder auf den Meistertitel ist so groß wie seit 10 Jahren nicht mehr. Wie würdest du das mit Argumenten unterfüttern, diese These?
Ja, zu Dortmund habe ich ja gerade was gesagt. Mhm. Also diese Punkte, die ich sehr wohl sehr positiv sehe in der Entwicklung, auch mit dem neuen Trainer dann, neuen Impuls zu geben. Ich sehe auch RB Leipzig als Konkurrent an. Auch die haben sich extrem verstärkt, haben viel investiert, 66 Millionen, haben eine richtig, richtig gute Mannschaft zusammengebaut, auch mit einem neuen Trainer, mit einem neuen Spielstil. Aber es gilt natürlich immer, die Bayern zu schlagen. Das ist ja klar. Na? Und wenn du vielleicht mal einen Vorsprung hast, ihn auch zu halten. Bei Bayern München muss man sehen, ja, Abgang Alaba, Abgang Boateng, das hat mir schon wehgetan, weil ich sie wirklich als herausragend sehe. Aber wenn es nicht geht finanziell, dann geht es nicht. Aber das sehe ich schon als Verlust. Und da gilt es halt auch die Frage, Lewandowski kommt von der EM zurück, Müller kommt zurück, viele andere auch, und Kimmich. Die EM lief nicht so gut, das hast du dann auch mental in deinem Kopf drin, wie dann Bayern in die Saison kommt. Also glaube ich, das Jahr wird ja irgendwann kommen, ja, wenn ein anderer deutscher Meister wird. Und ich glaube, ich habe das einfach im Bauchgefühl, dass es in diesem Jahr sehr, sehr eng wird für den FC Bayern.
Geht ihr mit dieser These? Dich brauche ich nicht fragen, bist du von T-Online? Das ist ja
der
logisch,
dass, ja. Ja,
das, genau, dass du da das abnickst. Aber
na, das heißt nicht, dass wir immer einer Meinung sind.
Das stimmt. Siehst du das ähnlich?
Ja, absolut. Ich glaube, dass es für Bayern, auch wenn sie einen Top-Trainer jetzt verpflichtet haben, erstmal auch Zeit braucht, bis alles wächst. Es gibt Verletzte. Du hast auf der anderen Seite RB Leipzig, die, wie ich finde, einen sehr, sehr guten Kader haben, auch einen tollen neuen Trainer. Mhm. Jesse March bereichert die Liga mit seinem Auftreten, mit seiner Art, wie er die Mannschaft auch führt. Und Dortmund haben wir gerade gesagt, ich glaube, dass Rose auch an dem anknüpfen kann, was Terzic ein halbes Jahr aufgebaut hat, auch vom Spielstil her.
Wie viele Spiele hat der March bisher gemacht? Wenn der die Liga bereichert. Wie viele Spiele haben wir jetzt bisher? Null.
Du bist ganz schön skeptisch.
Nee,
ich meine, ein bisschen mehr.
Also ich weiß einfach nicht, woher nehmen wir die Gewissheit, dass der die Liga bereichert? Der muss ja erstmal arbeiten.
Ja, klar, aber die Art. Ja, aber er hat ja die Qualität schon mal, ist ja schon mal da in dem Verein.
Ich meine, so eine Mannschaft lebt ja auch viel von Hoffnung, Zuversicht und dafür sind die Trainer ja auch da, dass sie die Mannschaft mitreißen. Und ich glaube, dass Jesse March und Marco Rose sowas entfachen können, nicht nur bei der Mannschaft, sondern auch bei den Zuschauern. Nagelsmann ähnlich. Also du lebst ja als Verein und als Mannschaft davon, was der Trainer da vorne sagt.
Also ich würde sagen, da setzen wir gleich nochmal an nach der Pause, weil es ist ja unheimlich viel passiert auf den Trainerpositionen. 8 neue Trainer in der Bundesliga. Die ersten 6 der letztjährigen Tabelle haben alle den Trainer gewechselt. Und auch der FC Bayern, ganz prominent über den jungen Trainer, den Oberbayern, Julian Nagelsmann, wollen wir gleich natürlich reden. Über seine Qualitäten, warum er es geworden ist, warum er 25 Millionen wert war, warum er ihm 5-Jahres-Vertrag gegeben hat. Das und vieles mehr an der Pause hier beim Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich.
Werbung Anfang. Jeder von uns kennt und nutzt ihn, den Messenger-Dienst von WhatsApp.
Ob für das Update von Freunden, die Orga von Geburtstagsüberraschungen in klassischen Gruppenchats oder auch tägliche Belanglosigkeiten, die man mal eben eintippt oder auch gerne per Sprachnachricht verschickt. Man kann sich immer sicher sein, dass der Inhalt nur die Person erreicht, für die der Inhalt eben auch bestimmt ist. Auch bei Sport1 kommt WhatsApp regelmäßig zum Einsatz, zum Beispiel bei schnellen Absprachen und neuen Infos, die es ja gerade im Redaktionsalltag häufig gibt, oder auch schon mal für die Gästeakquise für die nächste TV-Sendung. Und wenn es hinter den Kulissen hier oder da mal etwas hochkocht und die Fußballdebatten ein bisschen hitziger werden oder die Regie in der Sendepause nochmal schnell eine Anweisung ins Studio bekommen muss oder einem der ein oder andere private Chat auch schon mal zum Schmunzeln bringt, muss man sich zum Glück dank der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung keine Gedanken machen, dass jemand anderes mitliest und die Chats privat bleiben. Falls ihr euch nochmal detailliert informieren wollt, findet ihr den entsprechenden Link zur Privatsphäre bei WhatsApp in den Shownotes. Der heißt www.whatsapp.com/privacy. Werbung Ende.
Hajo von Hadeln und Band spielt und der Stahlwerk-Doppelpass ist in vollem Gange. Hier geht's schon hoch her, auch in den Pausen wird diskutiert, warum Marsch die Liga doch bereichert, warum nicht und so weiter. Bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Wir haben ja schon ein bisschen über Dortmund gesprochen, über ja, die Vereine, die es den Bayern schwer machen wollen mit dem 10. Meistertitel in Folge. Ist Dortmund mehr auf eurer Rechnung oder Leipzig ähnlich einzuschätzen?
Ja, wie ich schon gesagt habe, man muss sehen erstmal, wie die Clubs in die Saison reinkommen. Wir nehmen es so, wie es kommt. Wir müssen auf uns schauen, wie ich schon gesagt habe. Wir müssen selber schauen, dass wir gut in die Saison reinkommen.
Bayern-Einstellung. Ne? Mir ist doch egal, wer Zweiter wird hinter uns. Ja, so.
Oder? Ja, ich habe ja schon.
Mir ist an mir. Ja,
aber ja, mich freut es, dass wir Außenseiter sind erstmal. Wir kommen von hinten.
Hat das den Eindruck so vermittelt hier die Runde?
Wir werden versuchen, gute Leistungen zu bringen. Wie ich schon gesagt habe, wir müssen erstmal gut reinkommen.
Also ich bin bei Leipzig so vom Gefühl her unterwegs, dass der Eindruck vermittelt wird, Stefan, die sind ruhig, die sind entspannt. Die haben, glaube ich, das Gefühl, gut gearbeitet zu haben. Die haben sich mit Silva einen echten Kracher geholt. Ja, letztes Jahr Schick auch schon ein bisschen den Weggang von Werner aufgefangen, aber jetzt nochmal so ein Mann dazu. In der Abwehr haben sie natürlich was verloren, auch Richtung Bayern. Wie schätzt du sie ein?
Na, sie spielen ja schon im Endeffekt seit 6 Jahren eine sehr gute Rolle in der Bundesliga. Letztes Jahr sind sie Zweiter geworden. Sie waren im Pokalfinale. Sie haben gegen euch im Pokalfinale auch schon mal gespielt. Leider verloren. Oder was heißt leider verloren? Verdient verloren. Mhm. Also die Ansprüche sind ja schon hoch.
Champions League Halbfinale
also,
und so weiter.
Ja, also man will ja dann auch mehr. Man ist hungrig. Sie haben mit André Silva, finde ich, einen Top-Transfer getätigt, ohne Frage. Gulaschi konnten sie halten, finde ich auch ein Fund. Und sie haben einen neuen Trainer, auch wenn Carlo das anders sieht. Bin ich trotzdem der Meinung,
das sieht er nicht anders,
dass der neue ist, dass der Hunger unwahrscheinlich groß ist. Aber ich muss das hier nochmal richtigstellen. Es gilt immer, den FC Bayern zu schlagen. Hm. Und zwar auf Strecke. Nicht nur in einer Phase einer Saison. Dortmund hat das mal gehabt. Gladbach waren mal Tabellenführer. Dortmund über Wochen mit vielen Punkten Vorsprung. Am Ende musst du halt die Power haben und die Überzeugung. Und das hatte bis jetzt keiner. Das hat Bayern München immer. Das ist dieses Mir-San-Mir-Gefühl. Wir werden es schaffen. Und wenn es am letzten Spieltag in der letzten Minute ist. Und das müssen die anderen Vereine an den Tag legen. Wenn sie das mal hinkriegen, dann kann das durchaus, oder bin ich mir ziemlich sicher, eine spannende Saison werden.
Ja. Florian, ich meine, der Trainer ist weg. Nagelsmann zum FC Bayern gegangen, Upamecano zum FC Bayern gegangen, Konaté Richtung Liverpool. Da könnte man von einem Aderlass sprechen oder sowas. Aber man hat trotzdem nicht das Gefühl, dass die Qualität in Leipzig jetzt wahnsinnig nachgelassen hat. Oder sehe ich das falsch? Sehe ich das zu optimistisch?
Ich glaube, du siehst es genau richtig und ich teile deine Skepsis nicht so ganz, Carlo. Denn tatsächlich ist es so, dass mit Jesse Marsch ja ein Trainer kommt, der kein Unbekannter ist. Und das ist auch der Vorteil im Vergleich zu allen anderen Vereinen, auch an der Spitze. Der war Co-Trainer unter Rangnick, der kennt viele der Spieler, die Spieler kennen ihn. Und er bringt natürlich diese RB-Philosophie einfach mit, er lebt die. Und von daher ist das ein gigantischer Vorteil gegenüber den anderen Mannschaften. Und tatsächlich muss man sagen, auf dem Papier sind die Top-Vereine vielleicht alle erstmal irgendwie schlechter geworden. Aber das Potenzial in der Mannschaft ist gigantisch bei Leipzig.
Aber gestern haben wir ihn mal gefragt zu seinen
ja, so zu diesen Saisonambitionen so ganz groß die verbale Keule hat er noch nicht rausgeholt, aber optimistisch ist er schon. Jesse Marsch.
Es ist kein Thema für uns. Ja, wir fokussieren auf uns. Und ich weiß, es ist ein Talking Point in den Medien und alles, aber es bedeutet nichts für uns. Was bedeutet etwas für uns, ist unsere Arbeit zusammen, unser Training jeden Tag und unser Zusammenhalt jetzt. Es passt sehr gut und wir gehen weiter.
Also Meisterschaft, Kampfansage, sowas kommt von Ihnen noch nicht, ist aber wahrscheinlich auch vernünftig, Karl, oder?
Das ist immer so, wer zahlt die 3 Euro dafür, weil es ist ja die Aussage
der ganzen Liga. Komm, ich zahle mal, ich
mach mal deine Einstandszahlung.
Ja, endlich kommt da mal Geld hier rein. Auch im neuen Gewand, unser Rasenschwein.
Aber Florian, ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt, den du jetzt angesprochen hast, und zwar, wie man sich artikuliert.
Ja.
Also ich finde schon, dass Borussia Dortmund und Leipzig das Recht haben und eigentlich die Pflicht fast zu sagen, wir wollen die Bayern in diesem Jahr knacken. Und das war die letzten Jahre schon immer sehr zurückhaltend. Wir reden nicht von Meisterschaft, so kam es ja auch leider aus Dortmund, obwohl sie ja da auch die Qualität hatten und im Winter mal 9 Punkte vor ihnen lagen. Und das ist eigentlich schon schade, finde ich. Ich finde, das seien halt einerseits die Münchner auf, Misamir, was du sagst, die Müllers und die Neuers, die gehen halt da so. Und jetzt der Kimmich ist ja da der Paradetyp
dafür. Geht ja in München nicht anders, ja?
Und ich glaube, der Goretzka hat das nach einem Jahr auch einigermaßen gelernt. Und das, finde ich, müssten wir uns alle, wenn wir eine spannende Bundesliga wollen, das wollen wir ja alle, auch von den Dortmundern und von den Leipzigern so wünschen. Mhm. Und dann, glaube ich, dann könnte schon was werden. Und ich stimme Stefan voll zu. Silva ist schon vielleicht der Punkt, der Leipzig entscheidend weiterbringt, weil die hatten im vergangenen Jahr schon ein Riesenproblem im Vollenden ihrer Chancen. Und das könnte vielleicht ein interessantes Ding werden. Und beim Trainer, da muss man jetzt einfach sehen. Also ich bin der Meinung, da so viel auf Vorschuss zu singen, bin ich nicht dafür, dass man solche Hymnen loslegt.
Aber Muni, also, was ich ganz interessant finde, das ist das, was Carlo ja sagt. Eigentlich, wenn man Ziele erreichen will, muss man Ziele ja auch formulieren. Und alle tun sich immer so schwer zu sagen, wir wollen dieses Jahr die Bayern schlagen, weil es irgendwie dann einem wieder auf die Füße fällt, wenn es dann doch nicht klappt. Dann wird man als Großmaul irgendwie hingestellt. Aber an sich würde ich es für sinnvoll erachten, oder?
Absolut. Also vielleicht täuscht mich auch mein Eindruck. Ich habe ja auch ein bisschen gelesen, wie sich Marco Rose eingeführt hat auf seiner ersten Pressekonferenz oder auch das ein oder andere Interview von Jesse Marsch gelesen. Und da habe ich durchaus vernommen, dass Marco Rose gesagt hat, wir peilen in diesem Jahr natürlich Meisterschaft und Pokal an. Und auch Jesse Marsch hat gesagt, natürlich will ich den höchstmöglichen Erfolg haben. Also da habe ich schon was anderes wahrgenommen. Jetzt gerade bei der Sequenz von Jesse Marsch klang das ein bisschen anders. Aber er hat sich schon an anderer Stelle so geäußert, dass er sagt, ich bin hier, um den größten Erfolg zu haben, und ich fand das eigentlich genau den richtigen Weg, und deswegen will ich dir zustimmen, dass natürlich kannst du nur ein Ziel erreichen, wenn du es siehst, wenn du es formulierst und das auch der Mannschaft mitgibst. Und ich glaube, das ist mein Eindruck, dass Marco Rose als auch Jesse Marsch das ihrer Mannschaft mitgeben werden, und ich denke mal, dass es auch in den nächsten Wochen hoffentlich auch so offensiv rüberkommt bei denen, weil du brauchst natürlich diesen Geist, dass du auch dieser Mannschaft verkörperst mit deinen Aussagen, wir wollen in diesem Jahr was ganz Großartiges schaffen. Also diese Vision, die schaffst du nicht, wenn du das nur im internen Kreis bläst. Du musst dann manchmal auch rausgehen, um auch die Mannschaft, die Menschen, die Fans auch mitzunehmen, dass alle an dieses Ziel glauben.
Aber letztlich sind sie dann doch alle auch immer vorsichtig. Ich kann das auch verstehen natürlich, wenn man sich medial nicht irgendwie in die Nesseln setzen will. Aber wir haben natürlich eine Situation, ich habe es vorhin mal gesagt, 8 neue Trainer, die Top 6 Vereine haben alle 9 eingestellt. Wir haben mal hinten die Bilder gleich vorbereitet. Da sieht man das ganz schön aufbereitet, Stefan. Teilweise so ein Ringtausch. Wie lang dauert das dann eigentlich, bis einer von Eintracht Frankfurt bei Gladbach funktioniert, bis einer von Gladbach bei Dortmund funktioniert, einer von Leipzig dann bei Bayern funktioniert? Kann man das sofort umlegen?
Nö, da sind wir in 6 oder 8 Wochen schlauer. Aber ich möchte nochmal zurück zu dem Punkt kommen. Es ist ja nicht unrealistisch, oder es wäre ja nicht unrealistisch, wenn Leipzig sagt, wir wollen deutscher Meister werden. Ja. Oder wenn Borussia Dortmund, was sie ja sagen, wir wollen in diesem Jahr deutscher Meister werden. Also ist es ja ein realistisches Ziel, was sie aussprechen. Wenn jetzt die Gladbacher oder Leverkusen hinkommen und sagen, wir wollen deutscher Meister. Nein, internationales Geschäft, ja, unterschreibe ich. Aber das ist nicht realistisch. Und ich finde, mit so einer Aussage kannst du auch dein Team pushen zum Limit. Ja? Bis zum Limit.
Auf jeden Fall.
Oder auch darüber hinaus, was du aber auch brauchst, um dann den größtmöglichen Erfolg zu haben. Wenn du nur immer, ich sag mal, den Ball flach hältst, ja, dann wirst du auch nie so gefordert. Also man sollte sich schon realistische Ansprüche stellen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Bayern München, setzt sich jedes Jahr den höchsten Anspruch.
Immer.
Deutscher Meister, Pokal, mehr oder weniger Pflicht, was aber auch herausragend ist. Und die Champions League versuchen zu gewinnen, was natürlich dann schwieriger wird. Aber das sind die Ansprüche. Und darum ist der FC Bayern der FC Bayern, der er ist, so groß und erfolgreich.
Und er war doch immer der Protagonist oder der Prototyp dieser Haltung, Effenberg, wie der bei Bayern war. Immer auch offensiv geworden, unglaublich viele Prügel bekommen. Und er hat es überlebt. Und ich finde, vielleicht sollten dann auch wir von der Öffentlichkeit, wir Medien, ab und zu ein bisschen gnädiger sein. Wenn jetzt Reus oder Haaland sagen, wir werden deutscher Meister, dann hat er es halt gesagt, wir drücken ihm die Daumen, dass er die Bundesliga spannend macht und sagen dann nicht, wenn er das erste Mal einen Ball am Tor vorbeischießt, mein Gott, reißt die Fresse auf und schießt den Ball vorbei. Ich finde, da muss man auch ein bisschen
gnädiger sein. Ja, schön wäre es, aber nur der Glaube fehlt mir. Ne? Die Reflexe sind halt immer da. Ne? Aber Hasan, weil das gerade so kam und Stefan auch von Carlo als Prototyp dafür, für dieses Mir Sam Mir irgendwie hingestellt wurde, als du damals als relativ junger Spieler vom HSV nach München kamst, war sofort klar, hier ist zweiter Platz, erster Verlierer, das ist, wie lange braucht das, bis man diese Bayern-Denke in sich aufgenommen hat?
Naja, jeder kommt zum FC Bayern erstmal und das ist ja das, was der Stefan gerade gesagt hat. Wenn man hinkommt, weiß man, worauf man sich einlässt, weil da spielen die normalerweise die besten Spieler. Haben ja auch, glaube ich, jetzt eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und dann will man mit denen zusammen die Titel gewinnen. Und das fordern wir jetzt genauso. Mhm. Aber die Spieler wollen das ja auch. Das ist ja gerade das Interessante. Kimmich sitzt jeden Tag in meinem Büro und sagt, ey, ich will hier gewinnen. Und deswegen...
Der kommt ins Büro?
Ja, ich lade ihn schon öfters mal ein.
Weil es dann guten Kaffee gibt oder so.
Nicht nur er, sondern...
Oder geht es dann nur um die Vertragsverlängerung?
Auch,
okay.
Aber nein, also wirklich, die Spieler gehen da vor. Ja. Deswegen haben wir ja, sag ich mal, diese Top-Spieler wie Lever, wie Neuer, wie Müller. Und jetzt natürlich haben sich die anderen dazu entwickelt, wie Kimmich, wie Goretzka. Die marschieren vor und zeigen das natürlich den Jungen, dass die jedes Jahr immer wieder die Meisterschaft, Pokal, aber auch die Champions League gewinnen wollen.
Wir sprechen gleich noch mehr über den FC Bayern. Aber Carlo, was dieses Bild mit den 6 Trainern mit jeweils dann einem anderen Vereinslogo hinter sich. Also ich in Gesprächen, auch hier mit Fans, also 6 sind es bei den ersten 6, insgesamt sind es ja 8 neue diese Saison, mit Fans kriege ich schon oft mit, dass den Leuten das nicht immer nur gefällt, wenn einer immer sagt, ja gut, ich wollte halt den nächsten Schritt machen, deswegen lasse ich meinen Vertrag, erfülle ich nicht, ich sehe bei Dortmund bessere Chancen oder anderswo. Wie siehst du das? Du bist ja zum Teil auch ein Traditionalist, was das Thema angeht.
Ich finde, da geht es auch ein bisschen um das vielstrapazierte Wort im Fußball jetzt Werte. Mhm. Also wenn ich sage, im Februar oder wann das war, als Trainer von Frankfurt meinetwegen,
ich bleibe
und dann ein paar Wochen später kommt die Klausel, ich gehe dann doch, da habe ich ein echtes Problem. Weil ich finde, Trainer sind nicht Spieler. Ist bei Spielern schon schlimm? Ich finde, Trainer müssen eine Gruppe leiten, die sind Vorbild. Und ich kann nicht sagen, Jungs, aber heute alles für Borussia Mönchengladbach oder für wen auch immer. Und 2 Wochen später kommt raus, ich habe eine Klausel. Also ich als Verein, da redet man sich vielleicht leicht, ich würde einem Trainer nie eine Klausel geben. Dann soll er wegbleiben. Borussia Mönchengladbach, das war ja auch die Nummer mit Rose, ist immer größer als der Trainer. Da zahle ich...
Soll ich noch mal für dich? Weil die Wege sind so weit momentan. Komm, solange ich noch was habe, lege ich für dich rein.
Das ist zwar eine Phrase, aber das ist wichtig für mich.
Ja, vor allen Dingen.
Das ist zwar eine Phrase, aber das ist trotzdem wichtig. Und deswegen, dass die Trainer auch mal den Job wechseln, beziehungsweise ihren Arbeitgeber, das ist ja okay. Aber ich finde, da geht es schon ziemlich stark um das Wie. Und deswegen, wie gesagt, als Verein never, dass sich der FC Bayern da natürlich leichter tut, als vielleicht ein kleiner Verein, ist logisch.
Vor allen Dingen hat es ja auch Auswirkungen auf die Leistung der Mannschaft. Das hat man ja auch in diesen Fällen gesehen. Also die Übereinstimmung von Werten und Idealen mit der Lebenspraxis, das nennt man Integrität. Und das ist ja mit das höchste Gut, was du als Trainer ausstrahlen kannst. Also wenn du als Trainer dich vorne hinstellst und Werte, so wie es Carlo auch eben gesagt hat, verkörpern willst, den Zusammenhalt, Teamgeist und dann selbst dagegen agierst, dann wirst du natürlich ein Stück weit unglaubwürdig und verlierst ein bisschen die Mannschaft. Und das war ja ein Phänomen, was wir auch in der letzten Rückrunde gesehen haben.
Max, aber das beste Beispiel war, glaube ich, Borussia Mönchengladbach.
Ja, genau. Deswegen, ich wollte gerade ganz kurz, Stefan, du kannst gleich, aber Max Eberl hat dazu sich in einem Podcast vor kurzem auch geäußert, hat gesagt, also so die Identifikation, die Marco Rose am Anfang so vorgegeben hat zu leben, die hat er dann doch nicht so mit Leben gefüllt. Und das ist wahrscheinlich genau das, was du gesagt hast. Aber Stefan, du wolltest da noch gerade bei Gladbach,
da kennst du dich ja besser. Also im Februar kam ja der Marco Rose und hat gesagt, so, ich verlasse den Verein, ich gehe zu dennoch Borussia Dortmund. Also ich habe mal in Gladbach gespielt und ich weiß, das Verhältnis zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund, dass das natürlich dann Probleme, und zwar jeden verdammten Tag bringt, ist doch klar. Und dann hast du eine Mannschaft, Spieler, die dann Probleme auch haben, damit umzugehen. Und dann konnten sie ihre Leistungspotenzial nicht mehr abrufen. Und dann war zumindest das Minimalziel, dieser internationale Wettbewerb, hat er dann auch noch verloren. Also einen unglücklicheren Zeitpunkt, als zu dem Zeitpunkt an die Öffentlichkeit zu gehen, gibt es nicht. Aber wie geht man damit um? Du kannst ja nicht warten bis zum Ende der Saison. Du kannst es vielleicht intern klären und zum Ende hin rausgehen an die Öffentlichkeit. Aber es ist immer schwierig. Es ist immer schwierig für die Mannschaft, zu sagen, ach so, in 3 Monaten ist unser Trainer weg, dann kann ich es mal schleifen lassen. Damit gibst du denen ja schon ein Stück weit auch ein Alibi, zu sagen, ja gut, wenn das jetzt bei mir nicht läuft, in 3 Monaten ist ja eh ein anderer da. Und das ist gefährlich. Und damit bringst du den Erfolg in Gefahr. Ja. Und das musste Borussia Mönchengladbach wirklich, ja, das hat dich schon hart getroffen.
Es war ja fast schon eine Meisterleistung von Max Eberl, den Trainer bis zum Schluss durchzuschleppen. Ja. Ob es richtig war, das möchte ich ganz stark bezweifeln. Weil wer zahlt jetzt die Zeche für die ganze Nummer? Der Verein Borussia Mönchengladbach, weil denen so und so viele Millionen aus dem internationalen Geschäft fehlen. Und das ist doch das Problem.
Was immer gesagt wird, ist, ich möchte den nächsten Schritt machen. Alle sind ungeduldig. Man hat immer so das Gefühl, es ist oft bei Spielerseite so, mittlerweile bei Trainerseite auch so. Ich muss jetzt, weil in 2 Jahren, wer weiß, ob ich dann die Chance nochmal kriege.
Aber da muss ich mal ganz kurz unterbrechen. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich Spieler bin, weil ich habe 10, 12, max 15 Jahre.
Und als Trainer hast du 30, wenn es gut läuft.
Als Trainer hast du aber 30 Jahre. Ja. Deswegen, beim Spieler kann ich es nachvollziehen, eine Karriereplanung zu sagen, das sind meine Schritte in meiner Karriere, wenn ich verletzungsfrei bleibe. Als Trainer habe ich auch Bauchschmerzen.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Wollte ich den Hasan da nochmal reinbringen. Wir sprechen gleich über Julian Nagelsmann, aber der hat 5 Jahre Vertrag gekriegt. Ist das auch ein Zeichen in diese Richtung? Wir wollen langfristige Identifikation auf der Trainerseite mit dem Verein haben?
Absolut. Es ist so, dass wir erstmal sind wirklich schwierige Zeiten gerade. Wir brauchten auch einen Trainer, der, nachdem Hansi weggegangen ist, einen, der auch entwickeln möchte, der mit uns zusammenarbeitet, mit dem Campus zusammen, mit den Jugendtrainern, der ein Team hat, die sich alle dafür interessieren und natürlich auch die Spieler, die wir jetzt in unserer Profimannschaft haben, auch auf den nächsten Level bringt. Und das alles zusammen sagt uns, wir wollen mit ihm, wenn es möglich ist, eine Ära prägen.
Ja. Wie lange machst du Bayern als Reporter? Ist das keine uncharmante Frage?
Nee, um Gottes Willen, man sieht ja, wie alt ich bin.
Nein, du siehst hervorragend aus.
ich würde sagen, 30,
das kostet 3 Euro.
Über 30 Jahre.
Das war eine Lüge, meinst du?
6 Euro. Über 30 Jahre. Über 30 Jahre.
Ja, und daher weißt du, die Halbwertszeit eines Trainers beim FC Bayern war selten 5 Jahre.
Wobei, spannend ist ja jetzt, dass Nagelsmann hat ja praktisch eine doppelte Absicherung. A hat er, wenn es optimal läuft, bis zu 15 plus X an Boni gekostet. Also schmeißt man ihn wahrscheinlich nicht so schnell raus, wenn es denn brennen würde. Und er hat natürlich auch noch den 5-Jahres-Vertrag. Ja. Also so gesehen, auf der anderen Seite...
Auch was wahrscheinlich.
Ja, ja, das sowieso. Nee, das meine die Grundkonstellation. Aber weil zur Frage, eins natürlich klar, wenn im den Oktober, November, Dezember, was ich nicht erwarte jetzt, 10 Starspieler bei Hasan und Oliver Kahn auf der Matte stehen und sagen, hallo, mit dem geht's überhaupt nicht, dann sind natürlich die 15 Millionen plus X auch schnell vergessen.
Erwarte ich aber ehrlicherweise nicht. Ich würde sagen, wir steigen gleich ganz tief ein. Hasan verrät uns alle Geheimnisse über die Bayern-Verträge, was auf dem Transfermarkt los ist. Nein, wir wissen, dass das schwierig ist als Sportvorstand momentan, wenn das Transferfenster noch auf ist. Wir freuen uns, dass wir hier so nett miteinander reden. Haben noch viele, viele Themen. Gleich geht's weiter
im Stahlwerk Doppelpass aus dem Airport Hilton in dieser Runde.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Das Airport Hilton zum Stahlwerk Doppelpass. Rayo von Adel und Band. Und unsere Runde mit Hasan Salihamidžić. Jetzt wollen wir mal langsam über Julian Nagelsmann sprechen und führen ihn ein mit einem Film vorab. Mit 34 Jahren schon Trainer des FC Bayern. Da ist er schon ziemlich weit oben angekommen. Dazu noch Rekordablöse und 5-Jahres-Vertrag. Ein ordentlicher Vertrauensvorschuss für den Oberbayern.
Ganz oben auf der Erfolgsleiter, Julian Nagelsmann, Bayern Cheftrainer. Mögen die Fußstapfen der Vorgänger auch noch so groß sein, mögen sie noch so viele Titel eingesammelt haben.
Fühlt sich gut an. Ich bin sehr, sehr froh, Trainer von Bayern München zu sein. Bin froh, jetzt hier zu sitzen.
Immer überall der Jungspund-Trainer zu sein, damit hat Nagelsmann kein Problem. Das ist er gewöhnt, zumal seine Geschichte bisher eine echte Erfolgsgeschichte ist. Champions League Quali mit Hoffenheim. Liga Zweiter und Pokalfinalist mit Leipzig. Aber ab sofort reichen zweite Plätze nicht mehr. Und die Last der Erwartungen wiegt schwer. Nagelsmann hat angekündigt, nicht alles auf den Kopf stellen zu wollen, um doch spürbare taktische Veränderungen vorzunehmen. Und nach der verkorksten Vorbereitung gibt es einiges neu zu justieren und zurechtzurücken. Im Umfeld gedeihen bereits erste Zweifel. Ist der Kader stark genug, breit genug und ist Nagelsmann wirklich der Richtige? Zumal der Oberbayer in den Augen der Fans eine dunkle Vergangenheit hat. Nein, nicht die RB Leipzig-Zeit ist gemeint, sondern die als Spieler und Trainer beim TSV 1860 München. Auch deswegen gilt, das mit dem neuen Cheftrainer muss sofort funktionieren. Die Fortsetzung der Meisterserie ist ja schließlich das Mindeste. Spannende Frage darum. Wie soll Nagelsmann die Bayern noch besser machen?
Ja, wie? Das müssen Sie ihn fragen. Nein, wir haben natürlich sehr viel darüber gesprochen. Wie er auch schon gesagt hat, er möchte natürlich nicht alles umschmeißen und neu aufstellen, sondern einfach ein paar Sachen verändern vielleicht. Vielleicht ein bisschen mehr Stabilität. Effe hat ja schon gesagt, wir haben viel zu viele Gegentore bekommen. Da muss man dran arbeiten. Wir arbeiten natürlich, er arbeitet an einigen Prinzipien, wie wir uns verbessern, auch im Spiel nach vorne. Noch besser werden, wie ich schon gesagt habe, auch die Spieler weiterentwickeln und so weiter und so fort. Also da sind viele Ansätze und so wie er mit allen umgeht, so wie er mit den Spielern, aber auch Mitarbeitern umgeht, wie ich schon gesagt habe, mit dem Campus zusammenarbeitet. Das ist schon vorbildlich und das macht uns Spaß.
Der auch jeden Tag zum Kaffee im Büro bei Hasan Salihamidžić?
Tatsächlich ist er 5-mal die Woche bei mir und wir tauschen uns viel aus. Das ist ja wirklich das Wichtige, weil in einem Gespräch mit dem Trainer, jetzt in meiner Position, kannst du nur herausfinden, was er möchte, was er für Ideen hat, was er mit der Mannschaft vorhat, mit den verschiedenen Spielern, was braucht er für Spieler vielleicht, welche Ideen hat er und ja, so ist er. Der ist sehr offen, kommunikativ, sein Trainerteam ist sensationell, finde ich und ja, das macht mir Spaß.
Stefan, wir haben vorhin schon über die Ansprüche beim FC Bayern gesprochen. Wir hatten es auch in dem Beitrag drin, zweite Plätze reichen jetzt nicht mehr. Hasan lobt ihn sehr. Ich weiß, dass du gesagt hast, Moment mal. FC Bayern ist dann nochmal eine andere Kiste. Da musst du dich nochmal anders beweisen, auch ein Julian Nagelsmann.
Also klar ist ja, dass du für den zweiten Platz keinen Applaus kriegst, ne, bei Bayern München. Vielleicht in Hoffenheim oder bei Leipzig, ja, aber bei Bayern München nicht. Das sind andere Ansprüche. Das heißt auch im Umkehrschluss ein ganz anderer Druck. Die Latte liegt hoch. Mit Hansi Flick, mit den Erfolgen, die er auch gefeiert hat. Und wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen mit hatte, war wirklich, als Hermann Gerland gesagt hat, auch er verlässt den FC Bayern. Das war so ein Mittelstück. Ich kenne den Hermann auch sehr, sehr gut. Und wie er mit den Spielern auch umgegangen ist, also ihn zu verlieren, glaube ich, das tut den Bayern, glaube ich, schon weh. Aber wenn Bratzo jetzt sagt, ich bin total überzeugt vom Nagelsmann, auch mit seinem Trainerteam, dann glaube ich ihm das zu 100%, nur er muss liefern. Mhm. So, und jetzt ist die Frage, wie gehe ich mit den Spielern um des FC Bayern? Du kannst nicht so mit denen umgehen wie mit den Spielern bei Leipzig oder bei Hoffenheim. Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe.
Bei Bayern kann München noch, hast kann ich dir du folgen, absolute ja? Top-Spieler, fertige Spieler. Mit dem musst du halt auf der menschlichen Ebene funktionieren. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und bei Hoffenheim und Leipzig ist es ein Stück weit anders. Da musst du sie wirklich tagtäglich mehr oder weniger schulen mit Laufwegen, Passwegen und so weiter. Das ist bei Bayern München anders. Wenn er das hinkriegt, bin ich mir sicher, dass es erfolgreich wird.
Da würde ich gerne noch mal...
Das ist ja gerade unsere Aufgabe. Er ist ein junger Trainer, er ist aber Trainer, der jetzt seinen Weg gegangen ist, auch im Halbfinale der Champions League gespielt hat, noch keinen Titel gewonnen, aber deswegen ist er hier. Mhm. Wir wollen mit ihm Titel gewinnen, aber das ist ja auch Aufgabe von uns allen, ihn da zu unterstützen.
Aber wie ist die Rückmeldung aus der Mannschaft, jetzt auch von den Superstars? Wie ist sein Umgang mit denen? Was, man horcht ja da rein in die Mannschaft, wenn ein neuer Trainer da ist. Möchte man ja wissen, okay, ist das, wird das alles so angenommen, wie wir uns das vorstellen? Wie kommt sehr das positiv. Bei Ihnen bis, bei dir bisher an?
Sehr positiv. Also wir haben natürlich Trainingseinheiten, die ein wenig anders sind jetzt. Man sieht ja, er hat die Taktiktafel dabei. Da kommen einige Veränderungen natürlich und wir müssen auch alle offen sein für die Veränderungen. Natürlich sind da Erfolge, die wir in den letzten zwei Jahren haben, die ganz groß sind. Die Latte liegt wirklich hoch, aber da wollen wir wieder hin. Und wie ich schon gesagt habe, einige Sachen werden verändert, aber wir wollen in die richtige Richtung, in die gleiche Richtung.
Es ist ja ein Projekt, 5 Jahre. Hat man dadurch Geduld? Beim FC Bayern doch nicht, oder? Man kann ja nicht sagen, jetzt machen wir mal ein Jahr, darf er sich irgendwie so warm, oder? Arbeiten.
Wir alle haben keine Zeit. Ich habe keine Zeit, irgendwie die Jahre zu verlieren. Die Spieler haben keine Zeit, die Jahre zu verlieren. Wir wollen Titel und ich glaube, die Fans erwarten sie. Aber der die am meisten will, ist, glaube ich, Julian. Und deswegen sitzen wir im gleichen Boot, wie ich schon gesagt habe. Wir müssen das alle zusammen managen.
Carlo. Gestehst du Julian Nagelsmann die Fähigkeit zu, Spieler besser zu machen? Es gibt ja durchaus im Kader des FC Bayern auch Spieler, die im letzten Jahr nicht das abgerufen haben, was man sich von ihnen verspricht, was sie eigentlich leisten könnten.
Da gibt es genug. Ja. Drei Superstars, Gnabry, Sané, schlechte Scorerquoten, die besten Scorerquoten haben Lewandowski und Müller. Aber Lewandowski wird nicht jedes Jahr 41 Tore schießen und 9 Assists geben. Und da ist schon Verbesserungspotenzial da, auch bei Coman, der ja von großen Geldern träumt, wie man liest und hört. Aber halt auch nur die letzten, ich habe mal nachgeschaut, der hat die letzten 3 Jahre 50% der Spiele mitgemacht, Coman. Bei Lewandowski waren es 84%, bei Kimmich 87%. Also da muss man mal sehen, was auch ein Lewandowski leistet. Und wenn der nicht, glaube ich, ab und zu zwangsverurteilt gewesen wäre, auf der Bank zu sitzen, dann hätte er wahrscheinlich 100% der Spiele gemacht und wäre nie rausgegangen. Aber deswegen, da hat der Julian Nagelsmann schon mit den drei Jungs schon was zu tun. Sané kann mit Sicherheit weitaus besser spielen, als es in dem Jahr gemacht hat. Ottmar Hitzfeld hat ja immer so diese Formel aufgestellt, du bist so lange, wie du verletzt warst, so lange brauchst du bis zur Topform. Also ein Jahr ist er jetzt verletzt gewesen, ein Jahr ist er jetzt da und jetzt muss er halt entsprechend spielen. Und das ist, finde ich, halt für einen jungen Trainer, der auch die Sprache dieser Leute mit Sicherheit spricht, eine schöne Aufgabe. Und da, Effi hat es auch noch gesagt, eine Abwehr, 44 Tore, auch da ist was zu tun. Und natürlich umso spannender mit 2 neuen Innenverteidiger. Also Nagelsmann hat viel Arbeit.
Wir kommen ja gleich noch auf die Breite des Kaders zu sprechen. Ja. Ich würde aber auch interessieren, weil wir schon darüber gesprochen haben, dass Julian Nagelsmann mit Leipzig im Halbfinale der Champions League war. Aber natürlich ist er wahnsinnig jung. Und wenn man sich den Kader aktuell anguckt, dann haben wir aufgrund der Abgänge tatsächlich in der Abwehr und im Mittelfeld keinen Spieler mehr, der 30 Jahre alt ist oder drüber. Nur weil Sie oder auch du, Stefan, weil ihr die größten Erfolge eurer Karriere eher im höheren Alter dann gefeiert habt und mit einer sehr erfahrenen Mannschaft. Muss da nicht gerade insbesondere noch was passieren? Also abgesehen jetzt von Neuer, Lewandowski, Müller und auch Choupo-Moting, dass man da noch Erfahrung braucht?
Na gut, also wir haben mit Lucas Hernandez einen Weltmeister, mit Pavard Weltmeister in der Abwehr. Also das ist schon eine gewisse Erfahrung, die sie haben. Und diese Jungs sind dafür jetzt verpflichtet worden, um irgendwann diese Mannschaft zu tragen. Jetzt haben sie sich ein paar Jahre dran gewöhnt, aber jetzt müssen sie diese Aufgabe übernehmen. Klar, haben wir Upamecano auch dazu bekommen, wir haben Tanguy
Nianzou auch da hinten. Ganz junger Mann, 19 Jahre.
Niklas Süle ist noch, also wir haben so viele Spieler.
Darf man ja auch nicht vergessen, bei Niklas Süle, der war ja in Topform, da war er die Nummer 1 in der Innenverteidigung, da hat entweder Hummels oder Boateng dazu gespielt, das gab es ja auch mal.
Ich war 24, als wir Champions League gewonnen haben, Effe war ein bisschen älter, aber ich glaube, diese Jungs mit 25, 26, das ist heutzutage, hat sich auch ein bisschen was verändert, glaube ich, im Fußball. Das ist jetzt Top-Alter, um große Titel zu gewinnen.
Wenn wir nochmal bei Nagelsmann bleiben, weil du ja in deinem Podcast Leader Talk mit vielen Trainern schon gesprochen hast, auch zum Beispiel mit Stefan Effenberg, lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuhören. Ist das die neue Form, die neue Art zu führen? Ist er einfach, was die Generation angeht, aus der er herkommt, anders oder ist er einfach ein anderer Typ als so der klassische Trainer, sag ich mal, Generation Magath, Otto Rehhagel?
Mit Sicherheit, aber man darf es nicht verwechseln. Also es geht auch bei Julian Nagelsmann nicht darum, den Beliebtheitspreis zu gewinnen. Also Julian Nagelsmann ist trotz seines Alters jemand, der natürlich über eine Empathie kommt. Er hat in einem Interview gesagt, ohne Empathie erreichst du gar nichts. Also er hat durchaus ein Gespür dafür, mit der Mannschaft zu kommunizieren. Das ist auch wichtig, weil es wird ja immer oft gesagt, ein Trainer muss viel reden, der muss der Mannschaft viel beibringen. Aber noch wichtiger ist es, gut zuzuhören. Und Julian Nagelsmann ist ein Trainer, der gut zuhören kann. Also der geht auf die Spieler zu und da passiert eine Kommunikation auf Augenhöhe. Trotzdem, und das ist die zweite Säule, muss es eine Konsequenz geben. Also du musst gewisse Regeln als Trainer aufstellen, damit eine Gruppe funktioniert. Und das kriegt er auch gut hin. Also in Hoffenheim als auch Leipzig, das war ja keine Jugendmannschaften. Also da hat er gezeigt, dass er diese Symbiose von einer empathischen Haltung mit den Regeln gut vereinbaren kann. Natürlich werden Lewandowski, Neuer etc. werden genau hinschauen. Aber ich glaube, er weiß darum, Signale zu geben, Leute, ich bin der Chef, so funktioniert mein System und ich glaube auch, dass viel über das Inhaltliche kommen wird, dass die Spieler einfach merken, wenn wir ihm zuhören und das machen, was er sagt, dass wir was lernen werden. Und dann merken sie auch, dass es einen Mehrwert dafür gibt. Also ich bin da sehr zuversichtlich.
Aber da wird es natürlich super spannend, wie er da die Balance hinkriegt. Du hast unter Flick eine Wohlfühlatmosphäre gehabt, zumindest bei einem Großteil der Spieler, die immer gespielt haben. Lewandowski hat alles erreicht. Sag du, Thomas Müller war gesetzt wie kein anderer oder wie Neuer und diese Kimmich und Goretzka. Und jetzt wird es natürlich spannend. Wie weit kann Julian Nagelsmann seine Ideen vom Fußball zu Robert Lewandowski sagen, hör mal, Weltfußballer, jetzt beim Pressen musst du aber mal 10 Meter schneller drauf gehen. Das wäre eine ganz schwierige Geschichte. Und wir haben ja schon mal, und ich sehe da fast eine kleine Parallele, auch wenn ich jetzt Nagelsmann nicht mit Guardiola vergleichen will. 2013 hat Jupp Heynckes mit den Jungs Triple abgeräumt und da war auch eine super Stimmung, alle prima. Und dann kam, weiß ich noch genau, erst das Training und Guardiola hat gesagt, ja, ich werde da nicht so viel verändern. Und nach einem Vierteljahr hast du die Mannschaft nicht mehr gekannt, die hat alles zertrümmert. Da war auf einmal der Alaba halb rechts im Mittelfeld und der Contento hat Innenverteidiger gespielt und da hat jeder alles auf einmal
gespielt. Aber so schlecht haben sie nicht gespielt damals.
Ja, aber das habe ich ganz bewusst gewählt, glaubst mir. Die Champions League haben sie nicht gewonnen.
Ja, aber wir können es ja eigentlich festmachen an einer Person, über Bayern München, Thomas Müller. In seiner Zeit unter Kovac wenig beachtet, wenig geredet, wenig Vertrauen bekommen. Thomas Müller war auf der Bank, durfte mal 5 Minuten, 7 Minuten, 11 Minuten spielen. So, normalerweise spielt Thomas Müller immer. Dann gibt es den Trainerwechsel zu Flick. Auf einmal blüht Thomas Müller wieder auf, so wie wir ihn kannten, gefühlt 10 Jahre am Stück. Er war überragend, er hat Tore geschossen, vorgelegt. Und war wieder der alte Thomas Müller. Und das ist hier der entscheidende Faktor jetzt bei Nagelsmann. Wir können das ja noch gar nicht beurteilen, weil ja erstmal Spiele gespielt werden müssen. Aber das ist die große Kunst. Wie gehe ich mit diesen Spielern, Lewandowski, Müller, Kimmich, Goretzka, Neuer, wie gehe ich mit denen um? Im menschlichen Bereich. Dem muss ich nicht mehr sagen, wie sie laufen müssen oder was sie zu tun. Das wissen sie selber. Ja? Aber wie gehe ich mit ihnen um? Wie rede ich mit ihnen? Und da kannst du ganz viel falsch machen und Fehler machen. Oder Führung, Hitzfeld oder auch Heynckes, diese Jungs eher in Ruhe zu lassen und denen auch zu vertrauen, weil die werden diese Mannschaft führen. Und da ist halt die Frage, ob Nagelsmann so weit ist oder ob er nicht überzieht in welchen oder in so Saisonphasen? Das ist die, ich glaube, das ist die spannendste Frage.
Hochinteressant. Und wir haben ja auch bei uns in der Frage der Woche die Frage gestellt, wird deine Ära geprägt? Und um eine Ära zu prägen, muss er diese ganzen Fragen, die du da aufgestellt hast, eben positiv beantworten. Ich bin mal gespannt, wie unsere Zuschauerinnen und Zuschauer das Ganze sehen. Jana, du hast dich mal ein bisschen schlau gemacht, ne?
Flo, man könnte sagen, ich habe mich strategisch clever positioniert, nämlich bei einem Bayern-Fan, und würde die Frage einfach mal weitergeben. Kann Julian Nagelsmann bei Bayern eine Ära prägen?
Ich glaube schon, er hat in Leipzig und in Hoffenheim einen sehr guten, attraktiven Fußball spielen lassen. Und wenn das bei Bayern funktioniert, sehe ich keine Hindernisse, dass das nicht funktionieren soll.
Hasan Salihamidžić hat eben gesagt, wir haben keine Zeit, Titel sind Pflicht, das erwarten auch unsere Fans. Ist das so?
Also ich bin jetzt schon länger Bayern-Fan, ich sehe das nicht so, weil er braucht Zeit, das Umfeld muss ruhig bleiben bei Bayern und dann funktioniert es auch.
Bisher hat es ja auch noch nicht so ganz geklappt mit dem Titelgewinn bei Julian Nagelsmann. Warum ändert sich das jetzt bei den Bayern?
Ja, weil er bei Bayern Trainer ist.
Der Kader reicht.
Ja, genau.
So viel. Zuversicht also bei uns hier im Studio, wollen wir uns aber natürlich auch nochmal die Antworten von Ihnen anhören am Dopafon zu Hause.
Ich glaube nicht, dass Julian Nagelsmann eine Ära beim FC Bayern begründen wird. Der ist als Trainer, denke ich, maßlos überschätzt. Dann hat er die Dortmunder im Nacken, die sich verstärkt haben, insofern auch Jadon Sancho ersetzen konnten. Und der Hecht im Karpfenteich wird wahrscheinlich Borussia Mönchengladbach sein.
Ja, kann Nagelsmann, denn er hat mit Salihamidžić und Oliver Kahn absolut fähige Männer in seinen Reihen. Und Nagelsmann wird auf jeden Fall Titel mit dem FC Bayern holen. Da bin ich mir absolut sicher.
Ja, ich denke mal, dass dieser Hype um junge Trainer völlig daneben ist. Nagelsmann wird da nichts werden. Der wird wahrscheinlich in der ersten Saison schon scheitern.
So weit gehen da die Meinungen auseinander. Das ist ja das Schöne vor so einer Saison. Da kann man ja leidlich und trefflich drüber streiten. Jetzt habe ich mal gerade auf die Uhr geschaut. Es ist 14:45, also das Frühstück ist schon verdaut. Das Mittagessen ist allerdings noch nicht auf dem Tisch, ja. Deswegen können wir Ihnen folgende Bilder auch zumuten. Das sind diese wunderbaren von Thomas Müller getwitterten Zehen aus seinem Urlaub. Und da schreibt er dazu, ich muss mal dringend zum Nagelsmann. Lustig, Wortwitz, ich finde auch. Aber Stefan, sahen deine Füße auch so aus immer?
Also ich verstehe nicht wirklich, wie man sowas posten kann. Nee, wirklich nicht. Also, ich habe mich ja immer ein bisschen echauffiert, wenn man so immer dieses permanent dieses Essen postet, wo ich dann immer
gesagt habe, ja, das macht gar keinen Sinn.
Ja, aber oder das sieht ja noch schön aus, das geht gar nicht. Tut mir leid. Also, der Spruch war witzig, ja. Aber
also so ich finde es ja, halt, ne? Ja eigentlich cool, dass er einer uneitel ist und was Unperfektes von sich zeigt. Aber Carlo?
Über die Ästhetik braucht man nicht diskutieren, weil aber es ist trotzdem spannend, weil ich stelle jetzt die These auf, die nie in meinem Leben mehr beantwortet oder belegt wird, dass Herr Thomas Müller es bei Louis van Gaal nicht getan hätte. Zum Beispiel. Ich glaube,
da hätte der Wortwitz mit Nagelsmann aber auch nicht
getan. Ist mir schon klar. Das habe ich schon verstanden. Ja. Aber trotzdem, ich glaube, autoritätsfördernd war es nicht, so ein Ding, finde ich.
Habt ihr denn einen guten Fußpfleger da bei euch, da beim FC Bayern?
Sehr guten.
Ja? Der hatte
eine,
aber auch Sommerferien. Nein, aber jetzt mal ernsthaft, viele zu Hause, die nicht professionell Fußball gespielt haben, denen nicht dauernd einer mit den 16er Alu auf die Zehen getreten ist, wissen nicht, wie Fußballerfüße aussehen, wenn da nicht irgendwelche Kickstiefel dran sind. Sahen deine auch so aus?
Nee. Wirklich nicht. Also ich habe wahrscheinlich hat ihm auch jemand auf den Fuß getreten oder
vielleicht die Pferde seiner Frau, wer weiß. Ja, das kann ja auch sein. Ne?
Weiß ich nicht. Aber ich kümmere mich wirklich jetzt nicht um seinen Social Media Account. Das ist, da wollte er wahrscheinlich ein wenig witzig sein. So ist der Thomas. Und ja, wir nehmen den so wie es.
Ich fand es auch witzig. Also
ja, ich glaube auch nicht. Ich glaube nicht, dass jetzt das mit der Autorität von Julian was zu tun hat. Ich glaube, dass er sich sehr, sehr aufs Training gefreut hat und eher das, dass er das sagen wollte.
Ja,
Ich denke auch, das wollte ich auch sagen. Ich bin gespannt, wie du es siehst, Munir, aber ich glaube auch, das spricht eher natürlich für einen lockeren und entspannten und positiven Umgang und die Vorfreude. Ich sehe da jetzt auch noch kein Autoritätsproblem aufkommen.
Nein, das Problem habe ich nicht
gesagt. Der Spruch war ja witzig, das Foto war halt scheiße. Ja.
Ich habe ja gestern noch mal mit ihm gesprochen, haben wir gesprochen, er hat sie ja oben drauf, irgendwie hat er ein Newsletter, glaube ich, da, und dann hat er gesagt, er möchte sie um seine Ernährung kümmern und ja. was weiß ich, habe ich gesagt, Thomas, spiel einfach nur so, wie du letztes Jahr gespielt hast, dann können wir noch mal 2 Jahre verlängern.
Sehr gut. Ja, aber es ist ja... Das ist letztlich das Stichwort. Ich meine, es laufen einige Verträge aus in 22, Goretzka zu nennen, Kimmich läuft 23 aus, viele andere auch. Ist das jetzt eine Hauptaufgabe von Hasan Salihamidžić, einen weiteren Fall Alaba zu verhindern, dass irgendeiner dieser wertvollen Spieler ablösefrei geht?
Also grundsätzlich habe ich ja nochmal was anderes, was sehr wichtig für mich, glaube ich, und für meine Kollegen in der Bundesliga ist, dass diese Kultur, ständig was zu sagen zu einer Verlängerung. Ich weiß, dass das Transfermarkt ist wirklich super spannend für Medien, für Journalisten, aber das ist sehr komplex für uns und ständig irgendwelche Wasserstandsmeldungen abzugeben, ist schwierig. Und was mir wichtig ist, dass die Spieler wissen, dass die in uns, mir, Oliver Kahn, der Führung des FC Bayern, Partner haben, die sich austauschen, die sehr vertrauensvoll miteinander umgehen. Und natürlich die Laufzeiten der Verträge sind doch klar, die sind bekannt. Und dass wir reden mit den Spielern, ist klar. Aber was jetzt ist, ob einer verlängert oder wie weit er ist, dazu werde ich mich natürlich nicht äußern, sondern ich möchte dann, wenn die Arbeit getan hat, dann gehen wir raus und sagen wir, was los ist.
Das verstehe ich auch. Ich meine nur ganz generell, dass das ja natürlich eine Aufgabe sein muss, wenn Spieler den FC Bayern verlassen, dann zumindest mit einer Ablösesumme. Das lässt sich nicht immer so machen, aber dass es jetzt so häufig so passieren wird wie bei oder wie jetzt zuletzt eben bei Alaba, das wäre natürlich nicht ideal.
Aber grundsätzlich ist es klar, dass wir diese Spieler, dass wir diesen Stamm halten wollen. Ist so klar, dass wir Kimmich verlängern wollen, dass wir Goretzka verlängern wollen, dass wir diese Jungs wie Thomas, wie Manuel, ich weiß jetzt nicht, wie lange die spielen, aber die sind jetzt topfit und die hoffe ich, dass die noch lange spielen. Lever, dass wir die halten wollen und dass wir da drumherum dann die anderen eben weiterentwickeln wollen.
Das ist ja ganz kurz noch, weil
ja, bitte, das ist ja die... Und deswegen haben wir auch diesen Trainer, ja, der sie eben weiter verbessern kann, diese Spieler verbessern kann, aber auch die, die vielleicht ein wenig in der zweiten Reihe stehen, noch näher dran bringen kann, um, wenn zufällig mal Kimmich oder Lewandowski ausfallen, dass sie die ersetzen können, weil jede Mannschaft, wenn ein Kimmich ausfällt oder wenn Mbappe ausfällt oder wenn die Topspieler, wenn die ausfallen, da kannst du kaufen, wenn du willst, die kannst du nicht ersetzen.
Ja, das ist ja die Herausforderung jetzt auch für Brazzo, eben eine Mannschaft schon im Blick zu haben, die in den nächsten Jahren dann auch kompetitiv ist, also konkurrenzfähig und da ganz wichtige Vertragsabschlüsse. Und in dem Zusammenhang haben, muss man ja auch mal sehen, dass das ganze Konstrukt FC Bayern ja wirklich im Umbruch ist. Uli Hoeneß hat sich vor einiger Zeit schon verabschiedet. Oliver Kahn ist jetzt quasi neu, der offizielle Chef. Rummenigge hat sich verabschiedet. Hermann Gerland ist gegangen, Miro Klose, David Alaba, Jerome Boateng, die ja auch so ein bisschen das FC Bayern-Gesicht dargestellt haben. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Phase. Und da sind die Bayern eben dabei, neue Spieler zu holen, die vielleicht in den nächsten Jahren das Gesicht des FC Bayern prägen können. Und da gehört natürlich auch Nian Su oder so dazu. Das ist ein Top-Spieler ist, denn da, ja, also das ist nur ein Beispiel dafür, der letztes Jahr schon verpflichtet wurde und der vielleicht in 2-3 Jahren zu den besten Innenverteidigern in Europa gehört. Also das ist eine ganz wichtige Phase für den FC Bayern, nur da geht es eben darum auch, dass man sich erstmal verständigt mit Heiner, mit Kahn, mit Brazzo, mit dem Trainer. Das muss ich ja auch erstmal finden und das darf man nicht unterschätzen, dass da wirklich jetzt in der Praxis auch ein Team zusammenwächst, auch auf der Führungsebene, das sich versteht.
Das Entscheidende ist natürlich, dass das Ganze jetzt unter Corona-Bedingungen abläuft. Ja. Die halt die Finanzsituation im
Fußball 150 Millionen ungefähr weniger Geld in der Kasse als zuletzt. Das heißt, die Schmerzgrenzen verschieben sich oder gibt es bei manchen Spielern, wie zum Beispiel einem Jo Kimmich, kaum eine Schmerzgrenze? Weil ich meine, dass man den halten muss, ja, weil das, Kalle Rummenigge hat gesagt, das ist der Kapitän der Zukunft. Wir alle sehen ja, was der bringt auf dem Feld, aber auch an Mentalität. Also das ist ja klar, dass man so eine Identifikationsfigur halten will, wenn es irgendwie geht. Aber irgendwo muss man natürlich alles auch wirtschaftlich vernünftig halten.
Das ist die Aufgabe. Ob uns das gelingt, das ist die Frage. Aber das, wenn wir so viele Gute, wie wir jetzt haben, auch weiterhalten wollen, vielleicht können wir nicht diese Summen bezahlen, die vielleicht irgendwelche anderen bezahlen, aber wenn die Jungs vielleicht zusammen Erfolg haben wollen, vielleicht kann man Kleinigkeit verzichten, aber dann zusammenbleiben.
Das ist was ich total spannend finde, Florian. Es ist ja, oft habe ich den Eindruck, es geht dann wirklich nur um die letzte Million sozusagen. Ja? Also es klingt jetzt so ein bisschen komisch, aber gibt es nicht auch andere Werte, die dazu führen könnten, dass man sagt, komm, ich kann woanders vielleicht ein bisschen mehr verdienen, aber mein Herz gehört dem FC Bayern oder ich weiß es nicht, ja, oder ich habe da eine Chance, nach der Karriere was zu machen oder ich fühle mich da halt so wohl und so gewertschätzt und was auch immer. Was ist dein Eindruck?
Ja, das ist wirklich die spannende Frage und man bekommt aber schon den Eindruck, auch im ganzen internationalen Fußball, dass das doch immer weniger eine Rolle spielt, wie die Identifikation mit dem Verein. Dann ist David Alaba ist ja auch ein gutes Beispiel am Ende, wo man sagen muss, da zählt dann halt am Ende vielleicht doch das Geld oder nochmal irgendwie woanders hinzugehen und das ist wirklich spannend, die Frage, wie man da als FC Bayern auch eine Antwort darauf bekommt. Also auch mit Lionel Messi, Sergio Ramos, alles Spieler, wo man dachte, die wechseln nie mehr den Verein. Mhm. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Gründe, warum sie dann doch wechseln. Aber am Ende sind sie dann auf einmal tatsächlich bei einem ganz anderen Verein. Und dann haben diese Werte eben keine große Rolle gespielt.
Ja. Was glaubst du denn, Stefan? Was könnte, sagen wir mal, über die finanzielle Ausstattung eines Vertrags hinaus für Vereine wie zum Beispiel den FC Bayern sprechen, um mitzuhalten mit den Man Cities, mit den PSGs und anderen?
Es ist relativ einfach, der Erfolg, deutscher Meister zu werden und die Möglichkeit, die Champions League zu gewinnen. Die ist ja relativ hoch bei Bayern München. Das ist der Antrieb.
Aber die Frage ist, wie realistisch ist es, weiter in der Champions League so erfolgreich zu bleiben, wie man es jetzt...
Das ist ja aber die Herausforderung. Mhm, also genau. Ich habe es ja so gespielt. Ich habe aufgehört mit 33, 34 auf dem Niveau. Mhm. So, und dann bin ich in den Katar gegangen, um Geld zu verdienen noch. Also ich habe auch vorher verdient.
Da bin ich beruhigt.
Nicht so viel wie du jetzt hier.
Oh ja, ganz bestimmt.
Aber deswegen bin ich ja in den Katar gegangen. Ja. Aber ich wollte zu Bayern München unbedingt, weil ich deutscher Meister werden wollte. Ich wollte die Champions League gewinnen. Das war mein Ziel. Und da haben wir nicht gefeilscht. Und dann kannst du den Uli anrufen oder Kalle, die das mitverhandelt haben. Da ging es nicht um 100, 500 oder um 1 Million Euro. Das war mir nicht wichtig. Wichtig war, zurückzukehren zum FC Bayern, deutscher Meister zu werden und diese Champions League zu gewinnen. Das war mein Antrieb, nicht das Finanzielle. Allerdings muss ich sagen, bei Alaba, da habe ich dann auch wieder ein bisschen Bauchschmerzen, der sich ja extrem identifiziert mit dem FC Bayern oder hat.
Ja.
Dann kommt die finanzielle Grenze bei Bayern München, wo sie sagen, wir müssen zumachen, weil können wir wirtschaftlich nicht stemmen. Dann geht er zu Real Madrid. Ich meine, es stand ja auch geschrieben, was er dort verdient.
Auch über 115 Millionen
genau,
in fünf
genau.
Jahren, das ist schon ganz ordentlich.
Genau, ja. So, und dann tritt er an bei Real Madrid und küsst das Wappen von Real Madrid. Da muss ich dann sagen, die Glaubwürdigkeit, also wir können immer gerne reden, aber die Wahrheit sieht dann ein bisschen anders aus. Weil wenn es ums Geld geht,
nun würde ich mir in dem Zusammenhang würde ich mir aber auch wünschen, dass wir als Beobachter, als Fans aber auch uns ein bisschen zurücknehmen und nicht immer erwarten, dass der Verein immer Nummer eins ist, weil wenn der Verein mal anders
das
handelt.
Das geht aber bei Bayern nicht.
Naja, aber trotzdem, insgesamt, wir fordern weniger Geld, der Fußball hat sich entfernt, wir müssen mal wieder die Gehälter nach unten bringen und wenn das ein Verein mal machen würde, sagt, okay, wir beteiligen uns nicht mal an diesem ganzen Zirkus, sondern wir fahren eine eigene Linie, dann wird der Erfolg vielleicht in den nächsten 2, 3 Jahren weniger ausfallen, dann sind die Fans die Ersten, die halt auf die Barrikaden gehen und da braucht man ein Verständnis auch von den Fans, aber wenn man so einen Weg geht.
Ich muss ganz kurz in die Pause gehen, obwohl, komm.
So wie der Stefan dann sagt, also ich glaube, du hast einen sehr guten Trainer jetzt.
Ja.
Zumindest bin ich der Meinung, dass die Spieler unbedingt mit ihm mal arbeiten wollen, weil er sie weiterentwickeln kann. FC Bayern ist wirklich eine Top-Adresse, vielleicht Top 3, Top 5 in der Welt. Oder in Europa, egal. Ja. Dann haben wir Historie und Tradition, das war mir zum Beispiel wichtig. Und dann hast du immer die Chance, die Champions League zu gewinnen. Du hast München als Stadt, die Münchner herzlich, wirklich, also das möchte ich zum Beispiel nicht missen. Da habe ich mich immer sehr, sehr wohl gefühlt. Ja. Wir haben schon ein Paket, was wir anbieten können. Natürlich sind wir nicht so naiv, wenn wir
klar.
Die Hälfte bezahlen, dann werden die Spieler auch nicht kommen.
Es werden ja marktgerechte Preise bezahlt
beim FC Bayern. Aber ich glaube, die Spieler sind auch da zufrieden. Deswegen sind da schon ein paar Sachen, die wir bieten können.
Wir sprechen gleich weiter mit Hasan Salihamidžić über Hasan Salihamidžić. Bilanzieren ein bisschen die 4 Jahre, die er jetzt in der sportlichen Verantwortung ist. Uns wird es nicht langweilig, Ihnen zu Hause hoffentlich auch nicht. Gleich geht's weiter im Stahlwerk Doppelpass aus dem Hilton Airport in München. Bis gleich.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Kommen Sie mit rein ins Airport Hilton nach München. Hier ist der Stahlwerk Doppelpass. Wir gehen in die nächste Runde, freuen uns, jetzt noch ein bisschen tiefer einzusteigen in den FC Bayern, in die Thematik. Da gehen schon die Augenbrauen hoch. Oh je. Was natürlich alle interessiert, ist der Kader des FC Bayern besser oder doch schwächer als in der letzten Saison? Hansi Flick hat letztes Jahr schon gesagt, wir sind schlechter als im Jahr zuvor. Wie sieht das Hasan Salihamidžić?
Ich glaube, man muss ja die ganze Situation sehen. Wir haben natürlich Abgänge gehabt mit Jerome, mit David, mit Javi, haben aber Upamecano dazu geholt, haben Omar Richards als jungen Spieler, der auf der linken Seite eben mit Davis helfen kann. Und haben versucht natürlich, diesen, wie ich schon gesagt habe, diesen Stamm zu halten und weiterzuentwickeln. Haben einen neuen Trainer, der sicherlich neue Impulse geben wird. Und dann muss man schauen, was möglich ist. Wir halten die Augen offen und versuchen immer, die Mannschaft weiterzuentwickeln.
Ist denn theoretisch auf dem Transfermarkt noch was möglich oder nur, wenn man auch einen Spieler abgibt?
Muss man sehen. Im Moment schauen wir. Es bewegt sich noch nicht so richtig, aber noch nicht so richtig viel. Mhm. Aber ja, wir halten, wie ich schon gesagt habe, wir halten die Augen offen und werden das machen, was in unseren Möglichkeiten ist.
Wo siehst du, Stefan, Bedarf beim FC Bayern? In welchen Mannschaftsteilen? Rechts, hinten oder doch im zentralen Mittelfeld? Sabitzer, der Name geisterte ja mal so ein bisschen rum, wo man sich dann auch fragen kann, wäre das auch wirklich eine Verstärkung für den FC Bayern?
Also Oliver Kahn hat es ja auch gesagt, unser Kader ist stark genug.
Exzellent, hat er gesagt.
Oder exzellent. Das ist denn die Steigerung von stark genug.
Ja. Deswegen. Ich glaube, wir müssen schon sauber zitieren.
Wenn sie denn alle fit sind, ist er auch stark genug. Ja. Keine Frage. Ich glaube, dass sich die Philosophie bei Bayern München ein bisschen ein Stück weit verändert hat durch den Transfer von Julian Nagelsmann, der eben sehr wohl in der Lage ist, jüngere Spieler zu entwickeln. Uli Hoeneß hat vor 10, 15, 20 Jahren immer gesagt, der FC Bayern ist kein Ausbildungsverein. Wir brauchen die fertigen Spieler. Dann gab es ja mal so eine Welle mit Philipp Lahm, mit Thomas Müller, die aus Alaba, die aus der Jugend gekommen sind und funktioniert haben. So, der war lange Stillstand. Ich glaube, das ist jetzt auch die Aufgabe von Julian Nagelsmann, einfach auch Corona-bedingt, weil der FC Bayern eben oder wahrscheinlich nicht in der Lage ist, nochmal 80 Millionen oder 90, 100 zu investieren. Mhm. Da sind irgendwann Grenzen erreicht.
Ja, das ist die Frage, genau richtig. Wann kommen die Zuschauer zurück? Unsere Allianz Arena muss wieder voll sein, dass wir wieder die Einnahmen haben.
Es werden jetzt 20.000 sein, ne?
Wir freuen uns natürlich riesig, dass unsere Fans wieder zurückkommen, aber wir brauchen ein volles Stadion.
Normal ist die Allianz Arena immer ausverkauft. Was machen die Zuschauereinnahmen ungefähr aus? Schon 70, 80?
Viel. Ja, genau.
So 80, 100, Millionen.
120 vielleicht.
Also das ist schon eine Menge. Und wir wissen es halt noch nicht, weil das ist ja jetzt erstmal festgelegt für bis zum 4. Spieltag. Also kann ja danach besser werden. Kann aber auch schlechter werden.
Ja. Ohne Zuschauer haben die 4 bis 6 Millionen verloren, die Bayern pro Heimspiel. Also Champions League ist natürlich noch teurer, das sind 6 im Schnitt und Bundesliga 4 Millionen. Du hast dann noch im Stadion den Merchandising-Bereich, der auch zumindest ein bisschen reinschlägt. Und deswegen ist das natürlich eine sehr interessante Geschichte.
Aber sportlich nochmal, wir haben ja jetzt in den Vorbereitungsspielen auch gesehen, dass das nicht rund lief mit den Jungen, die zu entwickeln sind. Die haben noch einen Weg vor sich, Carlo. Du hast es ja gesehen, du hast die Spiele beobachtet.
Ja, es war zum Teil, glaube ich, die B1-Jugend. Also die waren so jung, die brauchen noch gewisse Zeit. Nagelsmann hat es ja auch dann sehr schnell gesagt. Aber das kann man auch nicht werden. Das war einfach, dass gespielt wird. Also da würde ich überhaupt nichts davon ableiten.
Na Moment, also entwickeln tun wir dann im Erfolg. Also wenn wir jetzt 2-0, 3-0 führen, dann werden die Jungen reinkommen, dann werden die es wird ja jetzt nicht so sein, dass 11 junge Spieler in der Bundesliga
natürlich
spielen.
Nicht.
So kann man die auch nicht entwickeln.
Aber
deswegen ist der Trainer da, dass diese, genauso wie sich Kimmich und Goretzka jetzt auf diesen nächsten Level in den letzten Jahren mit diesem Stand, was wir gehabt haben oder was wir immer noch haben, Lever, Neuer, Müller, die haben sich
aber auf wen setzen Sie
so
da Hoffnung?
Wer
kann da kommen? Auf wen, also welche Namen?
Natürlich muss jetzt Leroy den nächsten Schritt machen, muss der Serge, muss zum Beispiel Hernandez, auch jetzt der Chef der Abwehr zusammen mit Upamecano. Und da ist Nianzou, der großes Talent ist, den wir, auf den ich wirklich große Stücke halte, aus sich entwickelt. Also wir haben schon sehr
gut. Musiala, der wahrscheinlich auch einen Schritt machen kann nochmal?
Natürlich.
Mal,
ja, er ist gerade am Anfang.
Ja,
er hat gerade letztes Jahr ein paar Spiele gemacht. Er hat unglaublichen Potenzial, aber jetzt geht es weiter, ist ja klar.
Und die Garantie, wenn du 100 von Millionen ausgibst, hast du ja auch nicht. Mhm. Also nehmen wir Paris. Die Hunderte von Millionen für Neymar, für Mbappé ausgegeben haben und sie hecheln dem Titel der Champions League immer noch hinterher. Also diese Garantie hast du jetzt auch nicht. Ich finde den Weg, den Bayern München jetzt eigentlich nicht einschlägt, aber so ein bisschen verfolgt, finde ich eigentlich, ist der richtige Weg.
Jetzt ist bei Paris ja auch ein gewisser Lionel Messi im Gespräch, wird da möglicherweise hingehen. Warum ist eigentlich so ein Spieler nie eine Möglichkeit für die Bundesliga? Man darf doch mal träumen, oder? Kann man so jemanden ablösefrei, klar, der verdient ganz gut, aber kann man den nicht refinanzieren irgendwie über Trikotverkäufe oder keine Ahnung, lass uns mal ein bisschen spinnen.
Ich habe gestern mit meinem Freund Jens Jeremis gesprochen und er hat gesagt, Mensch, einmal Messi im Training sehen, wäre das geil. leider nicht möglich.
Ja. Es gab schon mal einen Superstar dieser Erde, 1993 war das,
Ruud Gullit, der war fast bei Bayern, ne?
Der war schon in München, hat glaube ich sogar bei Hoeneß übernachtet. Beckenbauer und er haben ihn, im Grunde war es klar, aber dann hat Frau Gullit offenbar irgendwann gemeint, einen Tag oder zwei Tage später, ich bleibe doch lieber in Italien und ist dann in die schöne Stadt Genua weitergewandert.
Ja. Aber trotzdem nochmal, warum kann man einen Messi nicht holen? Muss man ja mal erklären, weil das Gehaltsgefüge durcheinander kommt. Ich meine, also wahrscheinlich würde man Bayern-Trikots in Südamerika verkaufen ohne Ende. Also lässt sich sowas nicht aufrechnen?
Leider nicht. Leider ist das das, was... Also ich habe ja überhaupt, ich weiß wirklich nicht, wir haben nicht verhandelt, nein, aber ich höre, dass das Summen sind, die wir beim FC Bayern nicht vorstellen können. Und ich bin ja erstmal froh, wenn wir unsere Jungs verlängern können.
Ja, klar, Gott. Das ist ja auch eine Spinnerei, die wir uns hier gönnen im Doppelgang.
Wir haben genug damit zu tun. Ja.
Ich muss ehrlich sagen, ich finde es irgendwie schade, dass wenn über solche Stars gesprochen wird international, das war ja bei Sergio Ramos schon so, das ist bei irgendwelchen Allstars auch wie Ibrahimovic, die werden ja leider auch nicht mal mehr mit Bundesligisten wirklich in Verbindung gebracht. Ne? Jetzt kann man sagen, das ist natürlich eigentlich gut, das spricht für gutes Wirtschaften und verantwortungsvolles Handeln, aber schade ist es dann zum einen schon, zumal, wenn man es dann mal durchrechnet, und da gibt es ja auch verschiedene Studien, die besagen, dass so ein Messi dem FC Barcelona unfassbar viel Geld eingebracht hat. Er hat angeblich 139 Millionen im Jahr verdient, hat aber angeblich auch mit Trikotverkäufen, Ticketverkäufen, über TV-Rechte eine ähnliche Summe eingespielt.
Aber jetzt mit dem Erfolg, dass sie 1,3 Milliarden Schulden haben.
Ja, ja. Und ich glaube nicht, dass das mit dem Barcelona hat keine Schulden in der Höhe, weil Messi da war oder weil sie Messi bezahlt haben, sondern weil sie einfach üble, grottenschlechte Transfers gemacht haben. Die haben Dembélé geholt, die haben Coutinho geholt, die haben auch Griezmann geholt, der nicht die Erwartungen erfüllt hat, die sie sich versprochen haben. Und das ist das Problem des FC Barcelona gewesen, nicht Lionel Messi.
Also Stefan, jetzt, wenn wir dieses Gedankenspiel mal machen, ja, ich weiß, dass das
ich bin ein bisschen nicht realistisch ist.
Ja. Du bist durcheinander?
Ja, weil es gibt ja auch eine gewisse Hierarchie im Verein, in der Mannschaft.
Darauf wollte ich raus. Was ist denn da?
Wir haben erstmal den finanziellen Punkt, den keine Mannschaft in der Bundesliga erfüllen kann. Das können nur die Investoren haben, Manchester City, Paris, Chelsea, keine Ahnung.
Ja.
Das ist ja gar nicht möglich in München. Dann geht es auf die Hierarchie der Mannschaft. Dann würdest du, wir reden jetzt von Messi, einen Spieler holen, der ja alles erreicht hat. Hat er überhaupt noch den Hunger? Oder ist er jetzt nur, oder würde er nur hierher
kommen? Passt er sportlich sogar rein?
Bisschen Sightseeing. Was für Ansprüche stellt er? Wie trainiert er? Bringt er eher alles durcheinander oder macht eher alles kaputt, als dass er uns weiterbringt? Das ist ja die entscheidende Frage.
Messi ist jetzt natürlich das Extrembeispiel. Es muss ja am Ende vielleicht auch nicht Messi sein. Aber zum einen muss man die Zuschauer auch wieder zurückholen in die Stadien und irgendwie da tatsächlich eine gewisse Attraktivität irgendwie mitbringen. Und zum anderen...
Oh Mann, wir haben ja Levermann. Das ist ja weltbester Torjäger. Also ja. Ja. Da muss erst mal rankommen.
Ja. Und, also ich möchte auch eine ganz kleine Lanze für die Bundesliga brechen.
Attraktion haben wir schon.
Lewandowski, ein gewisser Neuer ist im Tor, der Welttorwart ist. Und es gibt, glaube ich, keinen besseren. Du hast schon hier Stars. Und wenn jetzt Manchester United offenbar Goretzka will, also auch die zweite Garde oder die vom Alter her, das
du machst also dir keine Sorge um die Stardichte in der Bundesliga.
Auch in Haaland. Nee, ich habe mir das oft gedacht. Thomas Müller ist auch ein Star.
Ja, klar.
Und,
ja.
Das muss man doch sagen.
Das ist ja keine Frage.
Ja, aber wir schauen dann oft auch hinaus ins Ausland und denken, hallo, was weiß ich, Aguero. Also Aguero wird bei Bayern München und bei Dortmund nicht spielen, da bin ich ziemlich sicher. Und der wird jetzt in Barcelona gehypt, dass du denkst, mein lieber Gott, wie toll soll der denn sein? Also ich habe das bei Man City nicht ständig gesehen, dass der so ein Riese ist. Und also ich glaube, die Bundesliga hat schon auch was zu bieten.
Ja, und, das ist ja
und ich wollte noch eines zu Messi sagen, wegen der Trikots oder was der da eingespielt hat. Okay, der hat nicht einmal in 16 Jahren nicht einmal 10 Millionen Trikots verkauft. Der Bestverkäufer ist immer noch Cristiano Ronaldo. Und wenn du mal hochreißt, wer Trikot 100 Euro kostet, dann musst du verdammt viele verkaufen, wenn du bei einem Gewinn von 40% dann den Messi einigermaßen refinanzieren will.
Es sind bei weitem nicht nur Trikots, sondern Messi verleiht ja einer Liga eine ganz andere Attraktivität. Das war ja mit Ronaldo in Italien ähnlich. Da waren Stadien voll, die waren nie voll, da war ein gigantischer Hype und dementsprechend finde ich es einfach nur schade, dass man nicht mal darüber spricht tatsächlich.
Aber eigentlich die Diskussion, die sich dahinter verbirgt, ist natürlich die, wie geht die Bundesliga, wie geht auch der Branchenprimus, der FC Bayern, damit um, dass andere nach wie vor mit Geld um sich werfen, nicht so vernünftig wirtschaften, Riesenschuldenberge anhäufen und die besten Spieler vom Markt kaufen und auch den eigenen Spielern sozusagen Flausen in den Kopf setzen und die damit auch für den FC Bayern teurer machen. Darüber und über vieles mehr, unter anderem über Hasan Salihamidzic's Lebensgeschichte, sprechen wir gleich nach einer Pause hier im Stahlwerk Doppelpass aus dem Airport Hilton. Auf den Münchner Flughafen, genauer gesagt aufs Airport Hilton. Hier ist der Stahlwerk Doppelpass. Wir waren gerade in einer etwas abgehobenen Diskussion Richtung Lionel Messi in die Bundesliga. Nicht ganz ernst gemeint, aber was die Realität ist, Hasan Salihamidzic, Sportvorstand beim FC Bayern, ist, dass Vereine, zum Beispiel in Großbritannien, auch in diesem zweiten Corona-Sommer Transfers abwickeln können jenseits der 100 Millionen Euro. Da ist ein gewisser Grealish zu Manchester City für, glaube ich, 118 oder 115 Millionen. Kane wird möglicherweise auch noch für eine ähnliche Summe transferiert. Wie schwer ist es zu akzeptieren, dass der FC Bayern da nicht mehr ganz mit kann?
Ja gut, in England haben sie ja schon Vorteil, dass die jedes Jahr starten wegen dem neuen Fernsehvertrag. Glaube 80 bis 100 Millionen mehr im Jahr.
Pro Verein, ne?
Genau. Das ist schon natürlich für uns ein Riesennachteil. Deswegen haben wir auch über die Kreativsein, über das Kreativsein vorhin gesprochen. Und dann natürlich die Investoren, die das Geld eben noch oben reinpumpen. Und wir müssen da anders kreativ sein.
Wird diese Schere weiter auseinandergehen oder gibt es irgendwelche, also Oliver Kahn hat heute ein Interview gegeben in der Welt am Sonntag, wo er über ein Salary Cap, über eine Obergrenze für ein insgesamtes Gehaltsetat pro Mannschaft spricht. Wird es Maßnahmen geben können, die das irgendwie wieder zusammenführt oder bist du da nicht optimistisch?
Es wird ja momentan im Hintergrund viel darüber gesprochen, dass dieses Financial Fair Play Oliver Kahn und der FC Bayern aus natürlich verständlichen Gründen und auch aus Vernunftsgründen wollen, dass sowas kommt, dass Financial Fair Play sogar noch stringenter gehandhabt wird. Der Herr Nasser in Paris, der Präsident da, der ja auch der ECA-Chef ist, der will es natürlich ganz anders.
Ja, klar.
Und die Bayern und diese Vereine, die, sage ich, formuliere ich es mal so, vernünftig und solide wirtschaften oder auf der Basis, wie sie es immer getan haben, die wollen natürlich, dass das ganz eng gehalten wird. Und der Nasser sagt, na, dann zahlen wir halt Luxury Tax, nennen die das dann, ein paar Millionchen, wenn wir mal wieder über die Stränge geschlagen haben, transfertechnisch. Und die Bayern oder diese Vereine, Dortmund auch, die möchten natürlich, dass es entweder, wenn es krass wird, Punktabzug gibt oder den Ausschluss. Und da sind momentan im Hintergrund offenbar sehr viele Gespräche, weil sonst ist es klar, du wirst als FC Bayern München immer jetzt auch unter dem Corona Schock, den ja der Fußball erlitten hat, hast du einfach ganz schlechtere Karten. Musst du dich auch immer schauen, dass, wenn wir gerade bei den Kimmichs und Goretzkas und den Jungs waren, die länger bleiben sollen, du musst einerseits ja die Mannschaft auch attraktiv halten, damit du international dabei bist, damit du natürlich die Sponsoren, die auch international werben wollen, irgendwie befriedigen kannst. Und das ist eine ganz heiße Nummer momentan für den FC Bayern. Einerseits sich an Man City und den Wahnsinnigen in Paris zu orientieren und auf der anderen Seite halt wirtschaftlich vernünftig zu bleiben. Und deswegen war es, finde ich, ein sehr gutes Zeichen, dass sie Alaba nicht verlängert haben, weil auch Alaba ihnen die Champions League im nächsten Jahr nicht garantiert hätte. Und wir wissen ja, was die anderen alle rausgepumpt haben in England. Mhm. Champions League-Sieger ist vor 2 Jahren trotzdem Bayern München geworden.
Man muss ja sagen, tatsächlich, die Schere scheint ja in dieser Corona-Phase noch weiter auseinander zu gehen. Denn wir haben über Manchester City gesprochen, Paris Saint-Germain. Financial Fair Play scheint ja am Ende ein Witz zu sein, wenn man so aufrüsten kann tatsächlich. Mich würde interessieren, gibt es da beim FC Bayern eine Antwort darauf, wie man da wirklich langfristig trotzdem dranbleiben will an diesen Vereinen?
Ja, da sprechen wir wirklich jeden Tag drüber, weil Michael Gerlinger, unser Jurist, ist in der ECA zusammen mit Nasser. Da dauern jetzt die Verhandlungen und da spricht man von einem Hardcap oder Softcap, ob das jetzt an den Prozenten des Umsatzes gewertet oder festgemacht wird oder ob wir eine Grenze von x Millionen für eine Mannschaft haben können. Die Frage ist am Ende, wie hart greift die UEFA durch, wie sind die Strafen, wird einer ausgeschlossen aus der Champions League. Das natürlich, was jetzt passiert mit ein paar Vereinen, das hat mit Financial Fair Play nichts zu tun.
Also das sind jetzt momentan Phasen oder ist eine Phase, wo der FC Bayern als Ganzes gefragt ist, wo aber auch der Sportvorstand keine einfache Arbeit hat. Wir wollen jetzt mal über Hasan Salihamidžić sprechen. Fast genau auf den Tag 4 Jahre im Amt, erst als Sportdirektor, jetzt über 1 Jahr als Sportvorstand. Bilanz zu ziehen ist im Fußball nicht so einfach wie in der Wirtschaft, wo man einfach einen Strich drunter macht und Zahlen drunter schreibt. Sportlich sah das richtig gut aus. Trotzdem war es nicht ganz ohne Kritik, diese 4 Jahre. Warum das so ist und wie diese 4 Jahre waren, sprechen wir gleich nach diesem Beitrag.
Standing ist manchmal eine Frage des Standpunktes. Die einen fragen, wo stünde Salihamidžić ohne den FC Bayern? Die anderen fragen, wo stünde der FC Bayern ohne Salihamidžić? Angesichts 4 Meisterschaften und dem Triple kommt man ins Grübeln. Wieso wird Hasan Salihamidžić immer noch hinterfragt? Top-Verpflichtungen wie Alphonso Davies werden reflexartig Flops wie Saar oder Rocker entgegengeschleudert. Und Transfers, die erst 1 Jahr später oder gar nicht klappten. Stichwort Hudson-Odoi. Ich muss ihn da auch in Schutz nehmen, denn Uli Hoeneß und ich hatten auch nie eine 100%-Quote bei den Transfers. So die Rückendeckung vom Boss. Profidebüt mit 19, 6 deutsche Meisterschaften, Champions-League-Sieger. Auf dem Platz wurde Salihamidžić nie angezweifelt. Als Funktionär aber tut er sich schwer. Sein Umgang mit dem Abgang von Jerome Boateng verärgert Fans und Trainer. Der Streit um die Kaderplanungshoheit eskaliert. Und Flick verliert. Die Bayern-Führung bezieht Stellung. Ich kann die Kritik an Hasan Salihamidžić nicht nachvollziehen. Immer, wenn wir einen Spieler gekauft haben, waren alle im Verein dafür verantwortlich. Bekenntnisse als Hindernisse. Die Bayern-Granden springen immer wieder jemandem zur Seite, der sich womöglich ganz gut selbst erklären kann. Um Salihamidžić' Arbeit wirklich beurteilen zu können, muss nun jemand anderer das Wort ergreifen. Es wird Zeit, dass Hasan Salihamidžić über Hasan Salihamidžić redet.
Applaus Wie siehst du das? Fühlst du dich fair beurteilt?
Ach, ich rede nicht so gerne über mich selber, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das haben wir es doch gerade so schön angekündigt.
Ja, habt ihr auch, aber ich bin für Kritik immer offen. Also jeder, der mich kennt, glaube ich, kann sich mit mir über alles unterhalten, wenn es auf einem
gewissen Niveau ist.
Ansonsten glaube ich, dass wir auch jetzt in den letzten Jahren wirklich gut es mal gewirtschaftet haben, was beim FC Bayern sehr, sehr wichtig ist. Gute, auch nicht so weniger gute Transfers getätigt haben. Deswegen bin ich bis jetzt zufrieden, aber ich will natürlich mehr, ist ja klar. Ich glaube, als Spieler habe ich mich immer mit dem Club identifiziert. Zu 100 oder zu 1000%, da war ich immer stolz drauf, für den FC Bayern zu spielen, und genauso bin ich stolz drauf, jetzt in dieser Funktion zu sein. Da kann sich jeder auf mich in der Hinsicht 100% verlassen. Das vielleicht. Dass vielleicht ein Transfer vielleicht nicht so gut läuft, das ist, glaube ich, Berufsrisiko, und da lasse ich mich gerne kritisieren.
Braucht man einfach auch, um in so eine Rolle reinzuwachsen, ein bisschen Zeit? Wobei also ich habe es mir mal aufgeführt, 4-mal deutscher Meister, 2-mal Pokalsieger, das Triple und Weltpokal gewonnen. Also sportlich war das eine super Phase für den FC Bayern. Braucht man trotzdem ein bisschen, um in diese doch riesen Fußstapfen auch von einem Uli Hoeneß zum Beispiel reinzuwachsen?
Ah, das will ich gar nicht. Uli kann man gar nicht ersetzen. Uli ist FC Bayern und wird immer FC Bayern bleiben. Genauso wie Karl-Heinz Rummenigge, die haben 40, 50 Jahre den FC Bayern groß gemacht und dazu zu dem gemacht, was er gerade ist. Wir haben natürlich eine Aufgabe, das weiterzuführen. Oliver Kahn ist jetzt CEO geworden und wir werden unser Bestes tun. 24/7, so ist der Job, und ich glaube, meine Kollegen wissen das in der Bundesliga. Ja, man steht in der Öffentlichkeit, das ist klar, aber wie gesagt, man tut das Beste.
Hat der Einstieg ein bisschen geschadet? Weil es wurde ja damals öffentlich ausgetragen. Es wirkte so, ja, Hasan Salihamidžić, nicht die erste Wahl, auch spät angefangen dann, glaube ich.
Sicherlich war das nicht so einfach, weil Uli und Kalle natürlich da, war, da waren. Und das ist, ja, manchmal hat der eine A gesagt und der andere B.
Ja,
und
da war Philipp Lahm im Gespräch, da war Max Eberl im Gespräch,
und so weiter. Das war mir egal. Also als ich das angetreten habe, dann wusste ich, was auf mich zukommt. Aber ich meine, dieses erste oder die ersten 1,5 Jahre waren nicht einfach. Es war noch dazu natürlich diese Robben Ribéry-Ära natürlich, die wir dann auch irgendwie gemeistert haben. Da sind jetzt neue, junge Spieler dazugekommen, die wirklich dann die Champions League gewonnen haben. Also das war die Aufgabe, die nicht so einfach war. Wir wissen, was Ribéry und Robben geleistet haben. Und das geht immer weiter. Und die Mannschaft muss man versuchen, immer zu verbessern, was natürlich schwierig ist nach 6 Titel in einem Jahr. Aber der Aufgabe stellen wir uns. Und jetzt haben wir, wie ich schon gesagt habe, mit einem neuen Trainer auch wieder, glaube ich, für alle Neugier, wie macht das der Julian bei uns? Wie schaffen wir das alle zusammen? Weil er wird sie auch mit diesen Spielern entwickeln. Also das wird schon interessant sein. Und ich glaube, wenn der Effe sagt, die Bundesliga ist jetzt wieder spannend mit diesen neuen Trainern und allem, was passiert, da freue ich mich drauf.
Carlo, wenn ich dich mal fragen darf, du beobachtest den FC Bayern ja wirklich schon sehr lange, sehr intensiv. Warum wurde und wird Hasan Salihamidžić von einem Teil der Fans und auch vom Teil der Öffentlichkeit doch recht kritisch gesehen?
Das ist schwierig zu beantworten. Entscheidend finde ich ist, man muss grundsätzlich mal, wenn wir über Transfers sprechen, beim FC Bayern sagen, 25 Millionen Transfers im Jahr, wenn einer dieses Volumen hat, dann sind alle dabei.
Alle
beteiligt. Also Salihamidžić kann jetzt nicht daherkommen und kann sagen, aber hallo Leute, den Lukas Hernandez, die 80 Millionen, die machen wir jetzt mal schnell locker und dann kaufen wir den. Dann ist es ein Gesamtbeschluss. Ich finde, das muss man der Fairness halber auch sagen, weil dann auch ein Rummenigge dabei war, ein Hoeneß, ein Heinert, der ganze Aufsichtsrat, die hohen Herren. Und das ist einmal die Basis aller Diskussionen über Transfers. Ich habe mal nachgerechnet, oder beziehungsweise ein Kollege, wir haben es gemeinsam gemacht, in der Ära Salihamidžić hat der FC Bayern an Transfers 81 Millionen mehr ausgenommen, als er eingenommen hat. Ja. Also so gesehen ist das ja doch bei den Erfolgen nicht so schlecht, wenn man sieht, was andere rausblasen.
Ja, ich hatte zufällig neulich mal geschaut, dass Manchester United zum Beispiel im gleichen Zeitraum über 500 Millionen Transfer-Minus gemacht hat.
Und da ist uns nichts bekannt von Meisterschaft oder Champions League in der Zeit. Also lässt sich das, wenn man das mal ganz vernünftig und faktisch anschaut, alles durchaus sehen. Dass jetzt, finde ich, mit der Ablösung der beiden Rummenigge und Hoeneß, die ja ein Erbe hinterlassen haben, das gewaltigst ist, eine neue Zeitrechnung beginnt und jetzt Oliver Kahn und der Hasan Salihamidžić voll in der Verantwortung stehen. Das ist klar. Also ich finde, auch jetzt Hernandez, der wird ja ihm oft dann vorgeworfen, der 80 Millionen gekostet hat, hat übrigens nur in 24% seiner Einsatzmöglichkeiten war der nicht im Kader. Der hat wenig gespielt, aber man denkt immer, der war ja das halbe Leben beim FC Bayern verletzt. Das stimmt nicht. 24% war er nicht im Kader. Mhm. Aber der muss jetzt, das ist jetzt keine Entschuldigung, aber er muss jetzt natürlich in der nächsten Saison, wo Alaba weg ist, muss er zeigen, dass er der Mann ist, als den ihn auch Hasan Salihamidžić mit viel Vorschusslorbeer angekündigt hat. Genauso Sané. Hasan hat ganz klar gesagt, Sané ist der Spieler für uns. Er hat auch begründet, warum er der ist, mehr als Werner. Und Sané hat jetzt ein Jahr gehabt. Er muss jetzt den Vorschusslorbeer, den muss er jetzt bestätigen. Ja. Und also dann können wir neu diskutieren.
Vielleicht ein Satz zu dem letzten Jahr. Ein Satz.
Ja, nein, auch gerne
das,
mehr.
Weil das natürlich mit Hansi viel Ärger war und in der Öffentlichkeit gespielt wurde. Also grundsätzlich, als wir zusammengearbeitet haben, haben wir das wirklich erfolgreich gemacht. Natürlich hatte der Club, und ich bin natürlich in der Kabine der Club, wir hatten eine, sag ich mal, Diskussion deswegen, weil wir anders Management der Mannschaft machen wollten. Und ich glaube, dann am Ende ist das doch gut ausgegangen, dass der Hansi ist der Bundestrainer geworden. Ich glaube, das ist eine wirklich schwierige Aufgabe, aber passt zu ihm. Und wir haben uns auch ausgesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wir haben zusammen ein Glas Wein getrunken und es ist alles gut. Deswegen, wir werden ja weiter Kontakt miteinander haben. Wir stellen viele Spieler zur Nationalmannschaft und sind beide zufrieden, glaube ich. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, dass wir sehr erfolgreich waren zusammen.
Über die Zeit sprechen wir gleich nochmal. Aber Iana steht in den Startlöchern da hinten mit ihrem Mikrofon und dem iPad und wird nochmal so ein bisschen Volkes Stimme zu diesen Themen, die wir besprochen haben, hier einholen.
Ich schleiche mich mal an deinem Rücken vorbei.
Ja, genau.
Auch wenn er kein Bayern-Trikot anhat, verrät die Farbe seines Hemdes, dass er Bayern-Fan ist.
Das stimmt.
Deswegen auch an Sie mal die Frage, was ist denn Ihre persönliche Meinung zu Hasan Salihamidžić, zu seiner Arbeit? Weil immer noch wird er von den Fans wirklich eher kritisch beäugt.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang war es ein bisschen schwierig, weil er wirklich nicht erste Wahl gleich war. Es waren ja sehr viele im Raum gestanden, die das übernehmen hätten können. In der letzten Zeit hat er sich, bin ich der Meinung, sehr gebessert. Er hat auch medienwirksamer. Am Anfang ist das sehr schwierig, immer im Fernsehen dann zu sein und immer im Brennpunkt. Alles, was man macht, jeder sieht es, negativ oder positiv. Man kommt immer auf die Frage oder auf irgendwas drauf zu sagen. Muss man halt auch immer schauen, was antworte ich jetzt genau. Man muss überlegen, man muss das schulen und was ihn heißt. Jetzt finde ich, dass er seine Sache gut macht und ich hoffe, dass es weitergeht und wir werden deutscher Meister hundertprozentig wieder.
Man muss allerdings sagen, dass die Fans im Netz das etwas kritischer sehen. Auch dort haben wir die Frage gestellt. Die Antwort war, fragwürdige Kommunikation nach außen, die Transfers zum Scheitern brachte. Transferfenster mit Last-Minute-Käufen unter Panik, ergo mangelnde Spielerqualität. Ausstehende Vertragsverlängerung, die früher hätte beginnen müssen, um ablösefreie Abgänge zu verhindern. Andere sehen es dann doch etwas differenzierter und sagen, die Meinung ist auch davon geprägt, was die Medien über ihn sagen und dem teilweise notwendigen Abgang von Identifikationsfiguren, dass der Spieler wie Musiala, Nianzou, Davis, Sané, Upamecano und Hernandez holen konnte, wird übersehen. Genauso wie die Umstände, spielt auf Corona an. Er ist besser, als viele denken.
Ja, sehr differenzierte Meinung. Auch teilweise natürlich unterschiedlich ausgeprägt. War diese öffentlich ausgetragene Zeit, dieser Konflikt mit Hansi Flick, war das eigentlich jetzt auch persönlich hart? wenn Sie ziemlich angefeindet wurden?
Wie ich schon gesagt habe,
immer zwischen Sie und du, das ist bescheuert. Also
du bist in Ordnung. Also ich glaube, mich haut da nichts um. Die Kritik, oder haben wir darüber gesprochen, das ist überhaupt kein Problem für mich. Da, wo es dann schwierig wurde, war ja, wo meine Familie ins Spiel kam. Und da kenne ich keine Freunde. Und dann, das war für mich dann ein Punkt, wo ich auch im Club gesagt habe, so, jetzt ist genug, jetzt müssen alle was tun dafür. Und deswegen, wie gesagt, das war der Punkt, wo es nicht in Ordnung war.
Dieses dicke Fell, hat das was vielleicht auch mit deiner persönlichen Geschichte zu tun? Ich meine, das weiß nicht jeder, aber als 15-Jähriger musstest du deine bosnische Heimat verlassen. Dein Vater hat dich, glaube ich, in den Bus gesetzt nach Deutschland. Wie war das damals für dich? Bist du da sehr schnell erwachsen geworden?
Ja, sicherlich. Also es fing der Krieg an. Ich war ja bei der Europameisterschaft noch auf Zypern mit der U16. In der Zeit ist dann der Krieg angefangen. Ich bin zurück nach Bosnien. Da war es schwierig. Da habe ich halt mit der, sicher auch für einige nicht normal, aber in der Zeit war das halt so, wenn der Krieg war, hatte ich eine Waffe unterm Bett und musste meine, wenn die Linie gefallen wäre, eben meine Familie verteidigen oder wegfahren. Deswegen war das schon harte Zeit. Ich glaube, das prägt. Mhm. Aber ich habe eine super Erziehung mit meiner Mama und meinem Papa. Die haben mir einiges auf dem Weg gegeben. Deswegen war das für mich schwer. Aber ich war trotzdem klein im Kopf, als ich nach Deutschland gekommen bin. Ich glaube, als ich gekommen bin, für mich war es ja klar, ich möchte Fußballprofi werden, weil ich da schon Kapitän der Nationalmannschaft war. Aber ich glaube, das ist auch dann wieder fair in Deutschland. Jeder, der das, habe ich schon mal gesagt, jeder, der in Deutschland Gas gibt, der richtig was tut, die Leute sehen das, und wenn er 100% fleißig ist und ein Ziel vor den Augen hat, dann kriegt man auch eine Chance. Natürlich muss man ein bisschen Glück haben, aber wenn man alles dafür tut, dann kriegt man in Deutschland eine Chance.
Und diese Chance hast du, ja.
Ich wünsche mir wirklich, dass es auch weiter so bleibt, weil ich glaube, Deutschland ist dafür wirklich fair.
Diese Chance hast du bekommen damals in Hamburg. Du bist mit dem Bus über Dortmund dann nach Hamburg bei Freunden der Familie untergekommen. Probetraining beim HSV, dann ging alles gut aus, Profi geworden und so weiter. Mal drüber nachgedacht, wo das hätte hingehen können, wenn das nicht geklappt hätte, die Nummer damals?
Naja, wenn man im Krieg ist, und das kann in jede Richtung gehen. Ich bin ja ein positiver Mensch, deswegen denke ich über die Negativen nicht nach.
Aber Stefan, ihr beide habt lange zusammen gespielt, sehr erfolgreich gespielt. Hasan hat auf dem Feld den Eindruck, zumindest als für mich als Außenstehender vermittelt, dass er Verantwortung übernimmt, dass er nicht wegläuft. Wie hast du ihn erlebt in der Zeit damals bei euch? Ihr habt gemeinsam beide Elfmeter geschossen, beide getroffen im Elfmeterschießen, im Champions-League-Finale, du auch schon in der regulären Spielzeit.
Florian, darf ich kurz eine Anekdote erzählen? Stefan Effenberg hat bei uns einmal in einer Meisterserie über Hasan Salihamidžić geschrieben. Ja. Hasan Salihamidžić läuft, als wäre er ständig an eine Steckdose angesteckt. das wollte damit seinen Elan dokumentieren. Ja.
Wir sind ja 98 zusammen zu Bayern gekommen, du aus Hamburg, ich ja von Borussia Mönchengladbach. Und was mich immer beeindruckt hat bei ihm war, er war unfassbar lernfähig, er wollte lernen und war immer bereit, alles zu geben. Nicht nur Samstag 90 Minuten, sondern in jedem verdammten Training. Und deine größte Waffe oder seine größte Waffe war auf jeden Fall, er konnte ja auf verschiedenen Positionen spielen. Also links vorne, rechts hinten. Ja? Also außer im zentralen Mittelfeld, das war nicht dein Ding, weil das war zu schnell alles. aber
gedanklich meinst du?
Also die Außenbahn, die hat er schon bearbeitet. Und er hat immer zugehört und er wollte auch lernen. Und er war wirklich unverzichtbar. Und ich glaube, dass Brazzo auch genau weiß, wo er herkam. Er hat das ja gerade ein bisschen erklärt mit seinen Eltern. Du hast mir vor der Sendung ganz kurz gesagt, dass du ein ganz enges und intensives Verhältnis nach wie vor hast zu deinen Eltern. Das zeichnet ihn ja aus, dass es so ist. Ja. Und ich glaube, um das mal abzuschließen, auf seine Zeit bei Bayern München, der Erfolg gibt ihm recht. Definitiv.
in der Zeit, in den 4 Jahren, seit er da ist, hat er so viel erreicht wie kein anderer zuvor. Das muss man mal sagen.
Ja.
Und er ist auch nicht so oder hat nicht so den engen Draht zu den Boulevardmedien. Deswegen wurde ihm das Leben vielleicht hier und da ein bisschen schwer gemacht. Aber er steht ja hier, stellt sich deinen, unseren Fragen. Und das finde ich total lobenswert in einer vielleicht auch nicht so einfachen Situation. Mhm. Aber er tut das. Und das ist Hassan. Der geht nicht in Deckung und verkriecht sich, sondern er wird schon rauskommen, wenn es an der Zeit ist. Und das zeichnet ihn aus. Und darum ist er auch der richtige Mann beim FC Bayern in der Position.
Vielen Dank. Soweit Stefan Effenberg über Hasan Salihamidzic. Kurze Unterbrechung, dann der letzte Aufgalopp im heutigen Doppelpass, im Stahlwerk-Doppelpass hier bei Sport 1. Wir sind gleich wieder zurück im Airport Hilton in München in dieser sehr schönen Runde. Bis gleich. Mario von Hadel und Band begleitet uns musikalisch hier rein ins Airport Hilton nach München. Der Stahlwerk Doppelpass Verstärkung jetzt in der Runde. Die war hier überall unterwegs. Jetzt verschwindet sie fast in diesem roten Sessel mit ihrem orangenen Anzug. Jana Vosnitsa, und jetzt kommt was?
Die Szene der Woche.
Jo.
Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Man sagt ja immer so schön, der Pokal schreibt seine eigenen Geschichten. Dafür zahle ich gleich auch gerne. Aber dieses Spiel hat es mal wieder bewiesen. Bremen gegen Osnabrück. Und eigentlich in einer Phase des Spiels, in der die Bremer mehr Spielkontrolle hatten, besiegelt dann aber der VfL das Bremer Pokal aus durch ein Traumtor von Sven Köhler. Insgesamt 61 Meter überbrückt dieser Waldschuss und landet dann im Tor. Werder-Keeper. Ja, die Bremer Brücke brennt, könnte man auch sagen. Werder-Keeper Zetterer hat da keine Chance mehr, an den Ball zu kommen, weil er nach der eigenen Ecke rausgerückt war. Also so kann man schon mal weiterkommen im Pokal als Drittligist. Und der Absteiger Bremen ist raus. Mich würde jetzt natürlich mal interessieren, Stefan, ich weiß es altersbedingt nicht so ganz. Hast du auch mal so ein Traumtor geschossen?
Nee. Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Können wir noch ein bisschen drüber nachdenken über die Antwort?
Nee, ich gebe jetzt mal 3 Euro für deine Phrase eben.
Recht hast
du. Wie war die Frage nochmal?
Ja. Einer hat so ein Tor noch nie geschossen, würde ich mal sagen.
Nein, habe ich auch nicht. Nee. Aber das ist also das Tor des Monats, wenn nicht sogar Tor des Jahres.
Absolut, tolles Tor. Eine tolle Aktion gibt es am Mittwoch, 20.15 Uhr in Trier. Ein Benefizspiel für die Flutopfer, initiiert von Robin Koch. Der wollte uns eigentlich auch live zugeschaltet sein heute. Geht nicht, er erklärt es uns gerade kurz selbst.
Hey liebe Doppelpass-Zuschauer, hier ist Robin Koch. Ich kann heute leider nicht mit dabei sein. Wir sind mitten im Training. Jedoch möchte ich nochmal schnell die Möglichkeit nutzen, auf unser Benefizspiel für die Flutopfer hier am Mittwoch live auf Sport 1 aufmerksam zu machen. Die DFB All-Star-Mannschaft wird dabei sein, die Lotto 11 und auch die Bürgermeister-Nationalmannschaft. Und ich hoffe, möglichst viele von euch schalten ein, helfen mit. Und ja, ihr könnt über unseren Better Place Spendenlink im Spiel spenden und mithelfen, und ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam möglichst vielen Menschen helfen können und da wirklich Großes bewirken können. Von daher schaltet ein und helft mit. Viele Grüße auch in die Runde. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao.
Ja, Grüße zurück nach Leeds. Robin Koch, tolle Aktion. Da kommt Geld zusammen. Ich weiß, dass auch Bayern-Spieler schon viel Geld zusammengebracht haben. Dankeschön für die schöne Runde. Jana, Dopa und Tour gibt's auch, ne?
Ja, und wer könnte da besserer Gastgeber sein als Thomas Helmer? Er kann es nicht lassen. Also der Dopa geht jetzt auf Deutschland-Tour. Am 11. und 12. August geht's los in Mainz und in Frankfurt. Tickets ab sofort erhältlich.
Und damit danke ich hier in die Runde. Das war mein erster Doppelpass. Hat mir viel Spaß gemacht. Ihr habt es mir alle sehr leicht gemacht. Sport1.de, auch in der kostenlosen Sport1-App gibt es die Sendung natürlich, auch die DFB-Pokal-Clips. Und jetzt stoßen wir einfach an. Dankeschön, Hasan. Dankeschön, Carlo, Moni, Stefan, Jana. Schönen Sonntag noch. Viel Spaß mit dem DFB-Pokal.